Hallo Josh.
Hallo Christian.
Wie ist es?
Bin ein bisschen geschockt.
Ich brauche erstmal einen Schnaps hier gleich in Dr. Pepper. Was? Also, da war was los jetzt am Wochenende und.
Leck mich fett. Wir haben ja schon drüber gesprochen, ne? Oh, Oberhausen.
Ja. Ich möchte nicht drüber sprechen. Ich möchte diesen Namen Oberhausen nicht mehr hören. Und wie heißt das? Ist das das Niederrhein? Nee, wie heißt das?
Niederrheinstadion.
Niederrheinstadion, ne? Ja. Will ich nicht mehr.
100% Quote haben wir erreicht. 100%.
2 von 2.
Quasi. 2 von 2.
Verloren.
Ja, nur ist das falsche Spiel gewesen. Wenn es ein normales Regular-Season-Spiel gewesen wäre, wäre es egal. So war es mal nichts.
Ja, ein Stich ins Herz, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, wir haben viel zu besprechen. Und ganz vorneweg das Spiel, ganz klar. Da machen wir gleich zuerst. Aber es ist noch ganz viel anderes passiert in der Football-Welt am Wochenende. Bei Ryan Fire auch, off the field, ganz hot of the press.
Yes.
Ich weiß nicht, viele von euch werden es vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben, wobei sich das jetzt gleich wahrscheinlich
wie ein
die nächsten Stunden verbreiten wird.
Der Post ist, glaube ich, jetzt eine halbe Stunde alt oder sowas. Ich habe ihn jetzt schon in verschiedenen Foren gesehen und kommentiert gesehen. Und Reddit ist natürlich auch schon on fire mit diversen Memes, die dazugehören. Aber da sollen wir direkt mit starten?
Nee,
lieber erstmal das, worüber wir sprechen wollen.
Ja, wir machen erstmal das Sportliche.
Erstmal das Sportliche.
So. Ja. Und da fangen wir auch an mit unserem Spiel und gehen nicht chronologisch vor. Ja.
Sonntagabend, 18 Uhr.
Niederrheinstadion
Oberhausen. 4.232 Zuschauer.
Und pass auf, jetzt Spoiler Alert, das waren mehr Zuschauer als beim ELF-Finale. So, aber da kommen wir später dazu.
Und mit Einlauf der Spieler ging es schon los. Die Technik hat versagt.
Jo.
Also, es ist das Omen, das Omen Oberhausen.
Oh, 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 wehe, wehe, wehe,
ja.
Wenn ich auf Oberhausen sehe. Es fing ganz beschissen an, schon abseits des Feldes, muss ich sagen. Ich habe es ja im Fernsehen verfolgt. Wir beide waren
nicht da. Ja, wir haben ja beide uns geweigert, hinzugehen.
Ja, zu Recht anscheinend. Weil ich glaube nicht, dass es mit unserem Support anders ausgegangen wäre. Und ich hätte mich nur geärgert, dass ich sonntags abends spät zu Hause bin mit so einer Niederlage, mit so einem Spiel. Da hätte ich mich echt geärgert.
Da hätte ich mich auch geärgert.
Grüße an Ilka von den Funky Flames. Sie ist 10 Jahre gealtert, hat sie mir geschrieben bei dem Spiel.
Ja, die sind ja auch schön vom Zentro Oberhausen, wie verschiedene andere auch. Wurde ja auch announced, dass man da am Zentro parken kann.
Ja.
Dann fleißig gelaufen. Das war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, nee, ich fahre da nicht hin, weil ich fahre nicht eine Stunde bis nach Oberhausen ins Zentro und laufe dann von da eine halbe Stunde ins Stadion und habe dann quasi 1,5 Stunden wieder zurück. Aber ja, wir haben uns die Misere auf dem Platz angeschaut, auf dem Fernseher angeguckt, auf der Couch.
Ja. Wir kommen gleich zum Qualitativen.
Ja.
Sowohl übertragungstechnisch als auch spieltechnisch.
Ja.
So. Also wir haben verloren.
41-40 im Nailbiter in den letzten Sekunden quasi.
Ja.
Aber ja, ich hatte es gerade eben angesprochen, wir haben am Start schon versagt. Die Technik wollte nicht so, wie gewollt. Marius hatte auch dann ja bei Facebook gepostet, dass zwar alles getestet ist. Wir wissen ja auch, dass Daniel am Mittwoch noch in Oberhausen war
mit Eiko auch,
dass sie zum technischen Testen da sind, beziehungsweise als RWO gegen den, FC Kreil war es, oder SV Kreil gespielt haben und man da mitgucken konnte. Auf jeden Fall ein Spitzenspiel in der, keine Ahnung, was spielen die, Regionalliga?
Weiß ich nicht. Ach nee, das war ein Pokalspiel, glaube ich.
Niederrhein-Pokal. Und hat wohl nicht so geklappt mit dem Testen. Aber eigentlich sollte auch vorher getestet werden, vor dem Spiel. Da hat es dann alles funktioniert. Aber zum Spiel selber, Schicht im Schacht. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Das passt ins Ruhrgebiet, ne?
Ja.
Schicht im Schacht.
Ja,
was soll man dazu sagen? Auch das war schon wieder ein Omen. Das Stadion mag uns nicht. Ich sage es dir.
Ja.
Das Stadion und die Location, die hat Ryan Fire nicht lieb.
Ist so. Nein, dann der fleißige Zuschauer hat es gesehen, beim Einlaufen der Captains, der Team-Captains, hat man schon einen großen, kräftigen Mann im Jogger gesehen, der aufs Spielfeld gelaufen ist. Und dann war so der erste Kommentar oder der erste Gedanke, warum ist denn nicht umgezogen? Unser kräftiger Kerl in der Mitte.
Herr Wiegand.
Ja, scheinbar auch verletzt oder nicht fit genug, konnte also nicht spielen. Das heißt, wir haben in der Center-Position auch schon mit dem Backup spielen müssen. Und im Laufe des Spiels wurden ja ein, zwei Kommentare dann auch vom Moderator gegeben. Ich weiß nicht, du hast so auf A-Plus geguckt oder
Nein,
hast du
ich habe Sport also geguckt? Auf Deutsch geguckt.
Ja,
und komm ich nachher wieder zu, mache ich nie wieder, aber komme ich später zu.
Ja, auf jeden Fall wurden dann auch diverse andere Namen genannt, die auf Inactive gestellt wurden. Unter anderem auch Yannick Seibel, der Marvelous Imade war auch raus. Das heißt, unser Fullback da hinten, der auch kräftig gedrückt hat. Am Spielfeldrand stand zwar Jonathan Scott, aber nach letzter Woche war er noch nicht fit genug, um mitzuspielen. Dementsprechend unser Top-Running-Back auch nur auf der Ersatzbank. Dementsprechend etwas geschwächt.
Wobei, da muss ich jetzt sagen, ohne dem Spielverlauf mal vorwegzugreifen, jetzt hast du den Jonathan Scott da an der Seite im Trick umgezogen, in voller Montur. Warum? Also, ich stelle mir da doch nur einen hin, wenn ich auch auf ihn zurückgreifen möchte oder kann. Also, du kannst mir nicht erzählen, dass das ist, hier, ich bringe den Gegner hier mal kurz und der könnte kommen. Nee, wenn du dann nicht mit dem anfängst und auch die ganze erste Halbzeit nicht spielst, kannst du dir das ganze Ding sparen, dann weißt du schon, wie der Hase läuft. Und dann wird er, wenn es wirklich knapp wird und drauf ankommt, nicht eingesetzt. Also, warum zur Hölle habe ich den da stehen?
War es vielleicht aus dem Grund, dass man sich gedacht hat, wir schonen ihn fürs Finale, wenn wir ihn brauchen, kommt er rein.
Ja, aber
wir hatten am Anfang hätten wir ihn gebraucht. Aber dann hat man dann auch vielleicht gehofft, war ja auch so, dass man dann das problemlos mit ein paar Adjustments rausbekommt. Und dann im dritten Quarter waren wir auch ordentlich vorne.
Ja.
Ne? Und dann denkst du natürlich, okay, warum soll ich ihn, wenn du mit, also waren es zwischendurch 14 Punkte, 13 Punkte 13 vorne bist,
Punkte.
Ja. Warum sollst du ihn dann einsetzen?
Ja.
Warum sollst du es riskieren? Und dann bricht das Ding ein.
Kann ich verstehen, aber im letzten Drive, wo es eigentlich nur darum geht, einen First Down zu kriegen, das wäre schon die halbe Miete gewesen, da setzt du ihn dann nicht ein, dann frage ich mich, warum stand er da überhaupt? Dann war das echt überflüssig, dass er da überhaupt, dann hätte er sich auch einen Jogger anziehen
können. Und um Angst zu machen dem Gegner,
bringt
das ja auch nichts.
Ach.
Also die muss man ja ehrlich leider auch wieder sagen, ne? Also auch die Polen, wie sie auch gegen Wien gespielt hatten, die waren halt einfach sehr gut eingestellt auf uns.
Top.
Und da hatte unsere Offense ein Problem, weil das Laufspiel hat nicht funktioniert. Das Wurfspiel hat nicht gut funktioniert. Das waren ein, zwei Big Plays dabei.
Ja.
Ansonsten war es recht mau, was da kam. Und das hat man auch bei dem Sieg der Panthers gegen Wien auch schon gesehen. Klar, da waren viele Strafen dabei. Bei uns jetzt nicht ganz so viele wie in Wien. Aber dennoch waren die Panthers defense-mäßig sehr gut eingestellt. Und wenn man mal von Anfang an losgeht. Das Spiel ging ja schon los. Wir haben zwar den Cointos gewonnen, glaube ich, war es. Und haben dann gesagt, wir nehmen den Ball in der zweiten Seite.
Ja.
Somit hatten die Panthers den ersten Drive.
Ja.
Sebastian van Santen läuft an.
Und schießt nicht lang genug.
Missing of the target zone. Dementsprechend auf die 40 Yard kommt der Ball.
Ja.
Ja, woran hat es gelegen? Vielleicht am Rasen, man weiß es nicht. Hatten die Kommentare Toren auf Sport 1 ja auch gesagt, dass der etwas tiefer ist als sonst alle anderen Rasenplätze.
Haben ja auch andere dann gehabt, das
Problem. Genau. Und dementsprechend, vielleicht nicht richtig getroffen oder was auch immer. Wobei Sebastian ja eigentlich den Platz vielleicht auch kennen könnte aus seiner Profikarriere als Fußballer.
Ja.
Nichtsdestotrotz fangen die Panthers an auf der 40-Yard-Linie und siehe da, das, was wir die letzten Wochen besprochen oder angesprochen haben, unsere fehlende Pass-Defense, hat zugeschlagen. Ein Pass, ein Fang, ein Touchdown.
Ja, von der, was war es, 35 Yards war es, glaube ich. Ne?
Es war ein 60-Yard-Pass, wird hier angegeben.
140, ja. Ach ja, stimmt. Es war ja die Flagge, weil der nicht lang genug war. Dann
genau, ist er auf die 40-Yard-Linie und dementsprechend 60-Yard-Pass. James Humeng auf Juan Flores Calderon. Und siehe da, nach 11 Sekunden steht es 7-0.
Jo.
Und denkst dir, ja.
Fängt gut an. Aber Mund abwischen, jetzt kriegt erstmal der Kenny
genau, den Ball. Genau, kann alles passieren. Das haben wir ja auch schon bei anderen Teams so gemacht, dass wir den einen eingeschenkt haben. Also ich erinnere mich da, glaube ich, an ein Spiel von Berlin oder gegen Berlin, wo wir auch quasi den ersten Drive direkt, ja, oder den ich glaube sogar war der Kick-Return, der letztes Jahr einmal durchgelaufen ist. Und ich sage, ja, gut, ne? 7-0, kein Ding, hast ja noch 59 Minuten und 49 Sekunden zu spielen. Nein, Entschuldigung, doch, ja, richtig, 59, 49.
Du bist der Spielzeitmensch.
Ja, ich bin jetzt schon, gewöhnt daran, dass die Uhren nicht stimmen, deswegen passe ich mich da an mit nicht geraden Zahlen. Und denkst du, ja, du hast angesprochen, Kenji Bahar, zeig dir mal, was du kannst.
Ja. Erster Pass, flups, hat ein Weißer gefangen.
Ja.
Und keiner in Burgund.
Ja. Nach 11 Sekunden war der Drive schon wieder vorbei. Also wir sind gestartet auf der 20-Yard-Linie. Also ein ganz normaler Return.
Ja,
war gefangen. Kylon Gallagher ist da nicht durchgekommen. Und dann der Pass wirklich komplett in die Arme, muss man ehrlich sagen. Also er war nicht wirklich.
Da war keiner.
Also Haaland war in der Nähe, 5 Meter weiter, aber
keine Chance, den zu kriegen. Das war
never ever. Und Marco Vidakovic hat dann einfach sich das Ding geschnappt.
Ja.
Und so waren die Panther wieder dran.
Ja. Und dann ging es, rubbel die Katz und der Ball war wieder in der Endzone. Ja.
2:38. Eine Top-Zeit. Also klar, die 11 Sekunden sind natürlich noch besser.
Ja,
aber zwar unter 3 Minuten
stand's ja Drive. Standst ja auch nah genug dran, ne?
Ja, muss man ja auch sagen. Auch trotzdem, ne? Also wenn du 3 Minuten Drive machst mit der O-Line, ist das top. Ne? Also selbst wenn du da weiter hinten startest. Und was sieht man da? Pass, 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 Lauf, Pass, Pass, Punkt.
Ja. Und zack, 14-0.
Und da ging es ja dann auch schon los. Ne? Also die ganzen Pässe, wir waren einfach durchweg zu weit weg. Teilweise waren da ja 10 Yards zwischen den Spielern. Und das hat man auch gesehen, was die Panthers deutlich besser gemacht haben. Die sind beim Anlaufen oder beim Anstehen an der Line of Scrimmage, standen sie schon ungefähr nur 3 Meter, also nur 3 Yards entfernt, ne, und nicht 10, 11. Und haben sich ein bisschen mehr mit dem Spieler bewegt. Bei uns war es dann, wie gesagt, 10, 11 Yards standen wir weg. Und wenn dann einer schon mit dem Vollspeed kommt und 10 Yards Vorlauf hat, den kriegst du dann auch nicht mehr.
Ja.
Das hat in dem Spiel jetzt natürlich, ich bin zwar eigentlich kein Freund davon, Namen zu nennen, wir müssen über einen.
War das letzte Spiel, kannst du jetzt Namen
nennen? Jetzt kann ich Namen sprechen.
Ja. Aber du, ich muss dir sagen, du hast recht. Und das ist auch eine Schwäche, die Panthers absolut ausgenutzt haben. Und die es ist keine neue Schwäche. Da haben wir schon oft genug gesprochen über die Saison. Es ist unsere Secondary. Sind die Medium-Pässe, die wir nicht in den Griff gekriegt haben. Die langen Pässe gingen, die hielten sich in Grenzen. Aber diese Medium-Pässe über 10, 15 Yards, da stehen wir einfach zu weit weg. Und das haben sie gnadenlos ausgenutzt. Ja. Und dann hast du auf der Seite einen Herrn Wang mit seinem Kompagnon, mit dem Harley Junior. Die haben uns auseinandergenommen. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, bis zum vierten Viertel hat, glaube ich, nicht ein anderer den Ball gefangen, außer der Harley Junior.
Ein, zwei Mal.
Oder vielleicht mal der Bruchowski, also vielleicht.
Nee, genau, der Bruchowski hat insgesamt 8 Mal gefangen. Das waren aber auch die kurzen Dinger.
Ne?
Das waren die kurzen Dinger, wo wir dann auf den Wang zugelaufen sind und stehen geblieben ist. Dann halt 4 Pässe auf den Flores Calderon, der ja den ersten geworfen hat.
Ne?
Und dann hinten raus im vierten nochmal. 21 Reception.
Ja.
234 Yards, 2 Touchdowns, 41 Yards war der längste auf Harley Jr. Und da muss man leider sagen, Derek O'Neill war das komplette Mismatch.
Richtig.
Er war einfach zu langsam, auch wenn er hinten raus noch eine Interception gefangen hat. Da lag aber daran, dass Harley Jr. auch regelmäßig weggerutscht ist und zu dem Zeitpunkt auch weggerutscht ist und dementsprechend der Ball auf ihn gekommen ist. Komplettes Mismatch. Ja. Also das ist wirklich, wo man
Ja,
da man bereitet sich drauf vor. Das ist ja das Thema als Coach, du scoutest ja auch, was die anderen machen. Und scheinbar wusste man da auf dem Grund inactive, wer da fehlt,
ja,
dass halt Derek O'Neill da auf der Seite spielen wird. Und der hat halt keine Schnitte gehabt gegen Harley Jr. Der ist ihm weggelaufen. Dementsprechend auch die langen Pässe. Keine Chance.
Ja, und auch immer, ne, ist er seine Routen kontinuierlich gelaufen, ist ja ein Top-Mann, muss man ja nicht sagen. Ne? Der Harley Jr. und der connectet ja auch spitze mit dem Wang zusammen. Die wissen ganz genau, wer ist da auf welcher Route und wie bewegen die sich. Und das hat er auch 1A gemacht, bis auf die 2-3 Mal, wo er da weggerutscht ist. Da hat er dann den Ball nicht gefangen, wobei er das eine Mal auch schon wieder fast gefangen hätte, obwohl er da schon sich den Knöchel gebrochen hat.
Halb. Also wenn man auch da guckt, also ich habe jetzt mal die Season-Stats von Harley Jr. mit 1152 Yards, 70 Receptions bei 101 Targets, 16,5 Yards per Run.
Wahnsinn, ne?
Es ist der Top-Receiver.
Ja.
So, und dann musst du es halt irgendwie gucken, dass du da auch ein Top-Defense gegenstellst. Und ich möchte nicht sagen, dass Derek O'Neill nicht gut ist, ne? Aber in der Verfassung,
es ist ein
A-Spot.
Also
das darf ich nicht vergessen, dass Harley Jr. auch ein A-Spot ist, dementsprechend auch mehr Erfahrung hat als einer, der von ein deutscher Junge, der bei den Panthern angefangen hat. Das ist einfach so. Und trotzdem hat man es durchs ganze Spiel hingesehen, dass
Harley Jr., der seine College-Vergangenheit bei den Hurricanes hatte in Miami, und es ist einfach ein Mismatch. So, das kannst du versuchen am Anfang, ja. Aber wenn du siehst, das klappt nicht, dann musst du das umstellen. Egal wie, du musst es zumindest versuchen. Ob du jetzt einen hast, der dagegen
halten kann, weiß ich nicht. Und wenn du einfach sagst, alles klar, setz den Straighter da oder den
wie auch immer.
Wie heißt dann nochmal unser Zweiter hinten im Eck? Der neue Cornardia, fällt mir jetzt gleich ein. Auf jeden Fall
ein Versuch wert gewesen.
Stellst du näher dran, dass du den in den Double Cut, dann verlierst du klar irgendwas anderes, aber die Chance ist eher da, dass du jemanden einholst, der kein A-Spot ist.
Ja.
Weil so war jetzt das Scheunentor offen und das hat man gesehen, gelaufen. Ja, also das hat sich komplett durchgezogen, und nachdem es dann 14-0 stand, habe ich auf der Couch schon gesagt, ja, das Ding ist durch. Weil
Joscha, hast aber Glück, dass wir nicht zusammen
dann habe ich gesagt, das Ding ist durch, aber aus einfachem Grund, weil so wie die Panthers eingestellt waren, und so ist ja dann auch die nächsten Drive. Also ich habe gesagt, man hebt sich jetzt auf.
Ja.
Es wird jetzt wird es ein Spiel, wo vor und out, kurz vor der Red Zone, gehen die Bälle weg. Und so war es dann auch, dass die nächsten Drives waren einfach von beiden Seiten Punts. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, jetzt sehen wir noch 50 Minuten Spiel, wo sich beide Mannschaften aufheben und du verlierst, weil du die ersten 3 Minuten verpennt hast.
Ja, also jetzt muss ich noch mal sagen, jetzt haben wir viel über die Defense geschimpft. Ich muss auch mal was Positives sagen. Es war wieder immenser Druck da auf den Wang. Ja, also ich muss sagen, was da vorne passiert ist, an der Line, von den Linebackern und auch von den Corners, von den Edges, da ist ordentlich Druck gekommen. Die kamen von links, die kamen von rechts, die kamen durch die Mitte. Wir haben es gesehen, Bennett Dümmer hat 2 Sacks gemacht zum Beispiel. Shaqiri war da, die haben den immer falsch ausgesprochen. Ne? Ich habe ja den Drappel gekriegt, die deutschen Kommentatoren haben immer Shaqiri oder irgendwelche Shaqiri oder sowas. Da habe ich gesagt, ey, ich gehe kaputt. Aber nichtsdestotrotz, also da war ordentlich
Druck. Von den Tackles her war alles gut.
So oft auch auf der Flucht, der Wang. Und da muss man natürlich sagen, das kann er aber auch. Ne? Der kann auch auf der Flucht seinen Pass auf den Harley Jr. schmeißen. Und das hat er oft genug getan. Leider Gottes hat er einen Sahnetag gehabt. Dann können wir gleich mal auf seine Stats gucken. Bin mal auf das Quarterback-Rating gespannt. Ja. Aber mit 5 Touchdowns, 1 selber gelaufen. Leading Rusher, glaube ich, war er.
Leading Rusher ist er auch, ja.
Und dann noch die immensen Pässe, die immensen Yards waren ja über 400 Yards, glaube ich, die er da gepasst hat.
Also was interessant ist, halt, du hast angesprochen mit den Tackle. Wir sind halt bei 75 Tackle im Gegensatz zu 53 beim Panthers. Das war gut. Also wie gesagt, Bennett hat auch einen Mega-Tag gehabt. Auch richtig Yards
gemacht. Und man muss auch sagen, die Tackles haben auch gesessen. Ja? Also es ist, wenn sie dann, klar, der Pass wurde dann gefangen, aber der erste Tackle hat meistens gesessen. Das war schon auch, hatten wir auch schon anders gesehen. Da waren nur ganz wenige Male, wo die sich dann tatsächlich freigelaufen
haben. Aber dann sind auch teilweise drei da vorbeigesprungen. Ne? Also ja, das gut. War dann Murphy's Murphy's Law, wenn der erste nicht sitzt, dann laufen da drei vorbei.
Ja, aber grundsätzlich war das anständig. Ja? Also rein vom Tackling her und die Line vorne, inklusive Linebacker und Edges, das war schon wirklich, wirklich gut. Und hätten andere Teams wären wirklich untergegangen mit der Leistung, weil der Quarterback da das nicht rausgerissen hätte. Aber Wang hat es ja nun auch angekündigt, der hatte nur eine Rechnung offen, war top motiviert und der war top vorbereitet, muss man leider so sagen.
Ja, 118,8 Quarterback Rating,
ja.
48 Attempts, 37 Completions, 404 Yards, 77,8%, ungefähr das, was er auch über die Season hat, also es wurde ja auch am Anfang eingeblendet, 5 Touchdowns, 2 Interceptions, 4-mal sacked. Was mich jetzt wundert ist, Kenji Bahar mit 117,5, also ähnlich starkes Quarterback-Rating, wundert mich eher, weil vom Gefühl her war das nicht sein Spiel.
Ja, du musst jetzt, ja.
Jetzt, aber es ist wieder das Thema, wie wird Quarterback-Rating zusammengesetzt?
Ja.
Weil es waren 24 Attempts, das ist halt auch so interessant. Wir haben nur halb so viel geworfen.
Ja.
Davon kam dann auch nur 66%, was aber auch zu seiner Season passt.
Ja.
Also er ist auch in der Season unter 70%. Was jetzt auch nicht so gut ist. Wir haben ja auch über Chad Jeffries letzte Saison uns auch mit den ganzen Fans unterhalten, den Jeff Jeffries Bashern.
Ja. Ja.
Ich meine, er hatte eine höhere
Completion Rate. Ich meine, er war über 70%,
genau.
Meine ich.
Das ist halt das Thema, ne? Also.
Ja, also ich finde, also klar, ne, da wirfst du Interception mit deinem ersten Wurf, dann hast du schon mal einen kleinen Knacks. Ne? Ja. Dann musst du dir erstmal wieder das Selbstvertrauen holen. Und er hat so 2-3 Pässe dabei gehabt, aber wirklich nicht mehr. So 2-3 Pässe, wo ich gesagt habe, so. Oh, schlecht gepasst, in den Rücken gepasst mal.
Einer auch deutlich zu weit.
Einer deutlich zu weit, genau. Es waren aber auch andere Dinge dabei, die wirklich präzise waren. Ne? Also ein Touchdown auf dem Sauerland, der war richtig frei.
Gemacht, ja.
Also auch wieder ein bombenstarkes Spiel, auch mal in die Mitte, wo er den dann gedived hat und den also wirklich, wirklich gut.
Oder der Pass auf Yannick Lörks hinten raus, ist ja auch, auch ein starkes Ding gewesen.
Auch super. Und da muss ich sagen, jetzt ist mal die Frage, woran zur Hölle hat das denn gelegen? Weil wir waren dann zum Schluss im vierten Quarter waren wir mit 13 Punkten vorne.
Ja.
Ja, da muss man sagen, die zweite Halbzeit war wesentlich besser, wesentlich. Die Defense war noch mal stärker, weil da kamen dann auch nicht mehr die Pässe so, wie sie am Anfang kamen. Und die Offense hat mir auch gut gefallen. Und weißt du, was mir in der zweiten Halbzeit nicht gefallen hat? Es war das Playcalling. Es war, Entschuldigung, an einigen Stellen ein beschissenes Playcalling. Wir gehen, der Touchdown zur 13-Punkte-Führung.
Ja.
Hätte man schießen können, dann wären es 14 Punkte gewesen.
Genau, wir haben uns noch unterhalten darüber, warum denn die Two-Point genommen wurde oder nicht der Kick. Du hast gesagt, falscher Call.
Hinten raus,
hinten raus ist auch der falsche Call. Ich kann es natürlich verstehen. Du rechnest natürlich weiter. Die Panthers kommen wieder. Du führst mit 13 Punkten und kannst auf 15 hochgehen. War es dann?
Ja, nee, du konntest.
Oder was auf,
nee, du konntest auf. Du konntest so hochgehen, dass sie ein Field Goal hätten schießen müssen. Dann wäre unentschieden gewesen hinten raus. Also, es war eine Rechnung, die konnte ich verstehen, rein mathematisch. Kann
genau, ich das deswegen verstehen. Sag ich, von den Zahlen her sagst du so, okay, nimmst die Two-Point, weil dann hast du ein Two-Score-Game.
Ja,
weil selbst
richtig,
die Two-Point von den Panthers würde es nicht
richtig
ausreichen.
Das ist richtig, aber hätten sie den Extrapunkt gemacht, nur den einen Punkt, dann hätten sie die Panthers dazu gezwungen, eine Two-Point-Conversion zu machen zum Ausgleich, was auch nicht garantiert ist, dass die Panthers das machen. Und das war für mich zu dem Zeitpunkt die völlig falsche Entscheidung. Warum nimmt man nicht die sicheren? Wobei sicher muss man mal gucken, wir haben ja auch ein verschossenes Extrapunkt auch dabei. Könnte man auch sagen, dass es daran gelegen hat. Aber das war rein coachingmäßig, war das die falsche Entscheidung. Da kam dann der Pass auf Haaland,
den
hätte
er
auch fangen können.
Ja, ja, ja. Da sagten, das fand ich auch interessant, da haben dir die beiden Kommentatoren auch gesagt, du kommst aus einer Verletzung raus, er muss ja behandelt werden und du weißt, es kommt einer von der Seite und du bist halt im Kopf noch nicht richtig da. Das ist halt so, du weißt, der Impact kommt und dann ist und es dann wieder erst fangen wieder und dann gucken.
Und ne? Dann wieder, falsche Coaching-Entscheidung.
Ja.
Dann musst du diesen Extrapunkt nehmen und dann ist gut. Dann wären die Panthers unter dem Zugzwang gewesen und nicht wir. So haben wir uns wieder dahin gebracht und Klingeling, wo hat der eine Punkt gefehlt nachher? So, wäre nämlich ein Unentschieden gewesen, da wäre die Overtime gewesen. Aber es kam noch mehr dazu. Es kam dann Wobei bei dem einen muss ich jetzt sagen, als wir dann als wir dann die Führung schießen konnten, da hatten wir vierter Versuch und kurz vor der Goal-Line.
Ja.
Und ich saß auf der Couch und ich zitiere mal mich selbst. Ich habe gesagt, schießt das fucking Field Goal. Weil lieber das nehmen, als jetzt ohne Punkte aus diesem scheiß Drive rauszugehen. Ja. So, und dann machen wir die 6 Punkte. Ich sage, okay, da haben wir den extra Punkt verschossen. Dann habe ich gesagt, okay, nehme ich lieber 6 Punkte. Aber das war für mich auch die falsche Coaching-Entscheidung. Ich hätte da das Field Goal geschossen. Und dann war es dann nachher, dann haben die Panther haben ja wieder schnell einen Touchdown gemacht, kamen dann zum Anschluss, da hatten sie 6 Punkte Rückstand. Und dann hatten wir den Ball mit 4 Minuten irgendwas auf der Uhr. Keine Ahnung, oder knappe 5 Minuten waren es. Und in dem Drive dann zu laufen, und zwar also zweimal durch die Mitte laufen, was keinen Raumgewinn gab. Und dann hast du einen 3. und 10 oder 3. und 9, keine Ahnung, also auf jeden Fall lang. Der kam dann nicht an und dann gibst du den Ball wieder ab. Und wir haben den Ball abgegeben, ich weiß nicht, bei 4 Minuten 4 oder so. Das ist scheiße nochmal, das ist viel zu viel Zeit. Bei so einem Drive, wo wir einen First Down brauchen und nur einen First Down, hätten wir den zumindest noch die Timeouts rausgezogen. Und wir wären noch weiter im Ballbesitz gewesen. Wir wären noch weiter runtermarschiert. Ja, da hättest du, das war ein scheiß Clock-Management, was sie da betrieben haben. Du kannst nicht zweimal durch die Mitte laufen, dann lauf wenigstens über außen. Wo waren die Endarounds, die uns die letzten Spiele begleitet haben? Ja, mal ein Endaround, dann lass den Geiger da für 5 Yards laufen oder so, ne, zur Seite. Und so wird er drin getackelt in dem Timeout. Es war, nein, zweimal durch die Mitte laufen, no gain. Und dann hast du einen 3. und lang und dann gibst du den Ball ab mit dem Punt und die Panthers marschieren übers Feld. Dann hatten wir noch Zeit, in Field Goal Range zu kommen danach. Gut, hat dann nicht mehr geklappt. Ich meine, das ist ja dann, ja, hätte anders ausgehen können, aber das war dann halt nicht so. Aber warum, oder Medium-Pässe auf die Tight Ends? Hat wieder super geklappt.
Tim Sauerland hat ja auch, nachdem die Läufe am Anfang nicht funktioniert haben, haben wir dann mehr auch mit den Tight Ends wieder gespielt. Und es hat funktioniert. Es war ein Ball, der war überworfen für ihn. Da musste er sich dann auch auswechseln lassen, weil er keine Luft mehr hatte.
Ja.
Es hat uns ja auch die ganze Saison über geholfen. Also das Tight-End-Spiel, was ich ja schon seit Jahren immer pushe, dass das mehr gemacht werden soll, also hat bis Sauerland jetzt funktioniert.
Eine Top-Season gehabt. Und der Mielke auch.
Und dann versuchst du wieder mit dem Kopf durch die Wand. Und die Wand war nun mal da bei den Panthers.
Ja, es war kopflos, fand ich. Die haben ja nun keine schlechte Defense gehabt, aber man hat auch mal Credit zur O-Line, die ja geschwächt war, dadurch, dass wir unseren Starting Center nicht auf dem Feld hatten.
Ja.
War das okay. Ja, Kenji hatte teilweise wirklich viel Zeit, oder sagen wir so, ausreichend Zeit. Und es war nicht so, dass er da wirklich überlaufen wurde. Ne? Zum Schluss hast du gesehen, dass die Luft fehlt so ein bisschen. Genau. Das hast du zum Schluss wirklich gemerkt. Aber die Panthers D-Line ist keine No-Name-D-Line. Ne? Also die macht schon ordentlich Druck und da haben wir ordentlich Stand gehalten. Zum Schluss dann nicht mehr. Aber zwischendrin, ne? Drittes Quarter bis zum Ende, drittes Quarter, Anfang, viertes Quarter, das lief ja. Das war unsere Zeit. Das war der Change of Momentum eigentlich. Und das hätten wir cleverer zu Ende spielen müssen. Es war nicht clever gecoacht, muss man leider so sagen.
Das ist ja auch das, was wir auch Schummel gesagt haben, oder uns gefragt haben, ob mit Rohat als Offense-Coordinator, auch bei den Spielen gegen Wien war es ja vor allem auch zu sehen, fehlt ihm halt die Experience auf dem Level.
Ja, aber dafür habe ich auch einen Headcoach.
Das ist halt auch so ein Thema. Ich bin, muss ich ehrlich sagen, kein Freund von Mark Ridgeley. Also er steht da immer noch rum ohne Headset. Da hat er beim Spiel auch ab und zu mal was gesagt, aber sonst lief er da immer nur, wenn wir im Heimspiel waren, lief er da nur rum. Hat 1-2 Sachen zu Rohat gesagt und hat sonst nichts gemacht. Und ich habe so, also ja, der OC ist für das Offense und der DC für die Verteidigung zuständig, aber der Head Coach muss alles überblicken. Und er muss dann auch im Spiel und nicht nur in der Halbzeit, weil da muss er die richtigen Worte gefunden haben, im Spiel musst du auch mal was coachen. Du bist Head Coach, du bist nicht Head Goer oder Head Runner, weißt du, irgendwann der einfach nur mal rumläuft.
Ja, also sehe ich genauso. Dafür hast du eben den Job als Head Coach, dass du das da, wenn dir was nicht passt, dass du dann auch mal eingreifen kannst. Und man kann mir nicht erzählen, dass er das nicht gesehen hat. Und dann ist die Frage, warum greife ich da nicht ein? Genauso wie bei der Defense mit dem Mismatch, was wir eben hatten. Ne? Ja. Warum stelle ich nicht jemand anderes dem Harley Junior gegenüber?
Ja, und wenn du, es ist ja mit unserem Defense-Koordinator jetzt auch so, der ist ja auch noch jung. Ne? Es ist ja auch das Thema mit Coachwechsel die Saison hatten wir auch leider schon. Ich hätte einfach gesagt, stell irgendeinen von der Safeties hinten näher ran auf die Seite.
Zum Beispiel.
Was mich auch, wenn ich, also klar, du stellst natürlich auch so auf, wie die sich in der Offense aufstellen. Das heißt, der Harley Jr. stand ja meistens, glaube ich, auch alleine auf der Seite ja. Und auf der anderen Seite war dann die meistens, Triple. Ja. Natürlich orientierst du dich in die Richtung, aber wenn du weißt, dass, ich sage jetzt mal, 80% der Bälle oder 85% der Bälle auf Harley Jr. geht ja. Und du schon von ihm drei Dinger reingeschüttet hast, bekommen hast, warum stellst du dann den Safety nicht auf die andere Seite?
Da ist dann auch mal die Frage, da hätte ich mir gewünscht, dass man es zumindest mal versucht, dann nimmst du halt in die Double Coverage.
Ja.
Du nimmst in die Double Coverage und dann guckst du mal, was passiert, wie die anderen Receiver da mit dem Wing zusammen.
Ob die überhaupt fangen.
Genau, richtig. Ne?
Das ist ja auch ein Thema.
Weil besser hätte es nicht werden können, weil der Harley Jr. fast 100% gefangen hat. Aber dann stelle ich den mal zu und dann gucke ich mal, wie es auf der anderen Seite passiert. Aber
ja, wenn man mal guckt, also 37 Reception insgesamt bei den Panthers. Ich ziehe jetzt mal die 8 auf Brzozowski ab, weil das sind ja nur die kleinen die Flops kurzen. Gewesen.
Ja.
Dann bist du bei 29. Und von 29 Pässen hat 21 Harley Jr. gefangen.
Ja.
Also es ist dann 66%,
60%. Und die anderen, die hat ganz, das war im vierten Quarter. Ne?
Genau.
Die kamen erst im vierten Quarter, genau. Großenteils auf andere.
Jetzt 3 auf den Bruch und 4 halt auf den Flores Calderon, der den ersten, und danach kam ja auch nichts.
Ja.
Und dann bist du halt bei dem Thema. Du wirfst 80%, 70%, wie gesagt, 66, 70% ist eine Zahl, dann 70% wirfst du auf den Starting Wide Receiver, auf den Star des Teams.
Ja.
Warum lässt du ihn so offen stehen?
Und
warum bist du so weit weg?
Ja.
Das ist halt das. Warum lässt du den Gegner überhaupt so viel Tempo aufnehmen?
Das Schlimme ist, es waren eben einfache Pässe. Dann stehst du zu weit weg und dann konnte er natürlich noch die Yards after Catch machen, weil er sich noch in Ruhe umgesehen hat und geguckt hat, wo laufe ich jetzt noch? Und wenn du so weit wegstehst, Wang haben wir schon gesagt, der stand oft genug unter Druck, dann stell dich da dichter hin oder sei dichter dran. Das macht dem Wang das Leben schwerer. Ja?
Er muss dann einen anderen.
So hat er einen Radius von 2 Meter um den Dingens rum, wo er hinpassen kann und ist sich sicher, dass der Harley den auch fängt. Warum nicht dichter dran stehen, dass du ihn zwingst, dass nur eine Möglichkeit geht? Und so forcierst du dann natürlich auch Interceptions, ja, oder Fehler zumindest, die der Wang macht. Und wenn der Wang anfängt, Fehler zu machen, dann wird er auch nervöser.
Und also, das ist ja auch das, was wir beim Spiel bei uns in Duisburg gesehen hatten, bei dem normalen Season-Game, dass er halt einfach die Anspielpässe oder Anspielperson nicht hatte.
Ja.
So, jetzt ist natürlich der erste Blick, der geht zum A-Receiver.
Natürlich.
Warum solltest du in die Triple gehen oder sowas? Du guckst dir dein A an.
Ja, klar.
Und dann siehst du, dass der Defense 10 Yards weg ist.
Ja,
als besseres, so besser geht ja nicht.
Lockeren Pass.
Ne? Und wenn du dann, wie du schon gesagt hast, dann nur 2-3 Yards entfernt bist, dann fängt er an, auf die andere Seite zu gucken. Und dann kommt ein Bennett Dömer oder ein Jason Shaqiri oder halt beide, war ja auch oft genug da.
Ja.
Und dann wird er da halt von 2x 120, 130 Kilo platt gemacht.
Ja.
Und dann überlegst du dir 3-mal, ob du nochmal wirfst.
Ja. Da muss ich auch sagen, also Bennett Dömer hat mir sehr gut gefallen, aus die beiden Tackles, wenn er die nochmal, also die beiden Sacks, die er gemacht hat.
Wurden ihm nur 1A. Ne? 1,5 wurden ihm nur gegeben.
Ja, gut, weil er mit dem anderen, da kam, glaube ich, Jason Shaqiri kam dann nochmal und hat ihn dann komplett gemäht. aber letztendlich er war vom Tackling her da um die Hüfte und das war so ein sauberes Tackling. Also muss ich sagen, Hut ab, das war schon wirklich gut.
Oder Lehrbuch heißt es ja nicht, Bilderbuch.
Aber das muss man natürlich sagen. Jetzt haben wir viel Negatives über unsere Defense gesagt. Das alles soll die Leistung von den Polen mal nicht in den Schatten stellen. Ne?
Also nein,
es ist
die haben
ein wirklicher Contender, die haben einen Bombentag gehabt und ich sage dir, wir kriegen auch am Sonntag mit Sicherheit ein geiles Finale. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Wenn die Performance wieder aufrufen können, dann hast du wirklich ein starkes Auge.
Das ist das dritte Spiel hintereinander. Das ist jetzt kein individuelles Können, was da auf dem Feld gegeneinander steht. Das wird ein taktisches Ding.
Beziehungsweise. Es war ja sogar das vierte Spiel. Sie haben ja Wien geschlagen, dann Berlin war ja auch ein knappes Ding jetzt davor.
Stimmt,
dann das Spiel jetzt gestern gegen uns und dann jetzt kommt das Finale. Das heißt, die haben jetzt einen Lauf schon was. Und es ist
die wissen, was sie können. Ne? Die sind top motiviert jetzt. Die sind jetzt das erste Mal im Finale. In der ELF waren sie auch nicht im Finale.
Ganz genau.
Und von daher die Motivation, den Motivationsschub, den haben die. Und ich muss sagen, jetzt muss ich mich kurz outen, ich drücke denen tatsächlich die Daumen, weil sie das wirklich verdient haben von der Leistung, die sie gebracht haben. Über die Saison waren die jetzt einzige Team, was Wien geschlagen hat. Haben nur 2 Spiele verloren, 1 gegen Wien und 1 gegen uns. Ja, von daher völlig verdient im Finale. Klar hätte das jetzt gestern noch anders ausgehen können in Oberhausen. Aber man muss sagen, Hut ab. Und ich hoffe, dass sie diese Leistung am Sonntag auch bringen, damit wir ein schönes Finale zu sehen kriegen.
Ganz genau. Nochmal kurz über für die Overall-Stats. 469 zu 308 Yards ist halt auch deutlicher Unterschied.
Ja, absolut deutlich.
372 Passing Yards zu 195, was halt auch ein gravierender Unterschied. So 195 Yards ist jetzt auch nicht viel von
Kenny Bahan. Und trotzdem muss man sagen, ne, Effektivität hatten wir. Wir haben auch 40 Punkte gemacht. Ja. Ne? Das ist nicht wenig. 41 zu kassieren, das ist zu viel. Und vor allen Dingen 14 davon in den ersten drei Minuten.
Ja, 97 zu 113 Rushing Yards. Das war halt das Thema, du bist nicht weit vorwärts gekommen, aber die Panthers auch nicht. Die Panthers
aber auch nicht. Also da muss ich sagen, haben wir auch gut im Griff gehabt. Ja. Also meine Bedrowski hat jetzt sein erstes Spiel gehabt, glaube ich, nach der Verletzung. Der hatte sich im Spiel gegen uns verletzt in der Saison. Und der war auch noch nicht so hundertprozentig fit, das hast du auch gesehen. Der hat jetzt aber auch nochmal eine Woche Recovery. Lass den mal richtig fit sein gegen Wien.
Oh. Könnte schön werden. Was halt auch ein Thema ist, ist kein großer Impact, aber 70 zu 40 Yards Penalties. Also wir haben deutlich stärkere Yards, wobei da auch, ich glaube, 2 oder 3 15 Yards Strafen Personals dabei waren, die auch unnötigt waren. Muss man
ja, da war auch eins dabei, da ging es ja noch hier da. Einmal, da haben sie den Schiri umgemäht, als wir uns so gefreut haben, glaube ich, bei einer Waterbahn Interception. Und der Straighter ist dann in Richtung Endzone gelaufen, ist dann da irgendwann in Seiten aus und dann hat sich die ganze Bank gefreut und hat dabei den Schiri umgemäht. Und das gab dann die 15 Yards.
Weil das genau, da war auch der einzige Moment, wo dann auch Mark Ridgeley mal so ein bisschen ausgetickt ist und gesagt hat, Jungs, ihr müsst den Weg frei machen.
Das hat man gesehen.
Ne? Und also, das war, wo ich dann sage, gut, das ist halt auch mal, wie ein Headcoach arbeiten muss. Ja. Ne? Auch mal die Jungs zusammenfalten, weil sonst hat man die Saison weg nichts gesehen. Wie gesagt, er ist der Seitenliniengeher.
Ist die Frage, brauchst du oder möchtest du einen ruhigen Headcoach haben oder nicht? Oder brauchst du auch mal einen, der auch mal während des Spiels da wirklich auf die Kacke haut? Also wenn ich mir den Headcoach der Panthers angesehen habe, der ist da rumgebrummelt die ganze Zeit, hat aber über alles einen Kommentar abgegeben und der hatte da den Hut auf.
Die ganze Zeit das Headset
auf. Der hat den Hut aufgehabt,
definitiv. Ja, das ist ja auch das, was ich an Mark Ridgeley nicht verstehe. Zieh dir dieses Headset auf und höre mit, was deine Coordinator miteinander sprechen.
Ich kann auch sagen, Jim hatte auch nie ein Headset, ne?
Der hat den aber in der Tasche gehabt. Oder im Arm. Er hat die auch ab und zu aufgehabt. Mark Ridgeley hat nie was dabei.
Aber du hast Jim schon gesehen, dass er die Ansagen gemacht hat.
Genau. Da brauchst du auch kein Headset für, weil du hörst, was er sagt auf der anderen Seite vom Stadion. Ne? Und das ist so, ich habe lieber einen Coach, der, ne, du kannst ja auch im Training und so, kannst ja auch in der Pause, kannst ja auch mit einer ruhigen Art das Team beeinflussen. Aber in so einem heißen Spiel, es sind alle on fire. Wie gesagt, alle haben da 110% Adrenalin im Körper.
Ja.
Dann musst du auch dementsprechend ein bisschen pushen. Ja. Wenn du dann daneben stehst und ein bisschen Tai-Tai-Tai machst, das kommt dann nie an. Die Spieler sind im Fokus, die sind in ihrem Film und du musst die aus diesem Film kurz mal rausreißen. Und das funktioniert nur, indem du dir mal eine klare Ansage machst. Ja. Und das habe ich die ganze Saison über vermisst.
Das stimmt. Kommen wir aber später noch zu, was vielleicht nächste Saison nicht ist. Wir haben ja noch andere News im Gepäck. Grundsätzlich für einen neutralen Zuschauer wieder ein Top-Spiel, ne? Ja. Muss man sagen, geblockter Punt dabei, Interceptions dabei, Sacks dabei, ein ganz knappes Spiel. Erst die einen mit 14 in Führung, dann die anderen mit 13 in Führung und dann hast du das dann so ein Nailbiter dann zum Schluss. Da geht es um einen Punkt dann und Differenz. Das war schon. Für den Sport an sich war das schon Werbung.
Es hätte auch ein Finalspiel sein können, muss man ehrlich sagen. Also unabhängig davon.
So ein Spiel, nächste Woche Sonntag, geil.
Ja,
geil.
Muss man ja also ein bisschen bashen, in Anführungszeichen, gegenüber der anderen Liga. So ein Spiel in der EFA im Finale hätte ein bisschen
gab
was
es
gehabt.
Gab es weder im Halbfinale noch im Finale auf der anderen Seite
des Eins. Das ist halt das, was der normal und gerade die Playoff-Spiele, die guckt sich ja auch einer an, der nicht Fan vom Team ist. Also ich sag mal gerade, wir haben ja sowieso viele, viele Fans. Die Panthers haben auch einigermaßen Fans, die gucken, aber auch die anderen aus der Liga gucken, haben sich das Spiel natürlich auch ganz genau angeguckt. Denn es war nicht irgendwie Paris dabei oder Florenz dabei, wo du weißt, das wird eh irgendein zu Null Spiel oder eine richtige Klatsche. Das ist ein Spiel, was wirklich Fans und Zuschauer auch dabei hält. Ja. Also wenn du so Spieler hast, egal ob das, klar, du willst natürlich immer, dass dein Team gewinnt, aber das ist Werbung für die Liga. Und wenn wir nächste Saison auch so Spiele haben regelmäßig, dann kommen auch wieder die Zuschauer.
Ja.
Und also, unabhängig die von den Fans, wie gesagt, auch die einfach sagen, ich will einfach nur ein geiles Spiel
gucken. Ja, genau. Also die den Entertaining-Faktor, die einfach nur guten Football sehen wollen, die waren in Oberhausen richtig. Warum waren wir eigentlich nicht da? Ja, und auch, muss ich sagen, was mir auch gut gefallen, die Schiris haben mir auch ganz gut gefallen. Da waren so ein, zwei Sachen dabei, okay. Aber dann gab es die eine Review mit dem Touchdown gab es da. Die hatten sie Gold richtig gemacht. Da haben sie auch lange für gebraucht, ja. Aber es war die richtige Entscheidung.
Wobei mich gewundert, warum sie das dann gebraucht. Ich habe das schon beim Live-Film gesehen. War schon zu sehen,
dass der Hintern zu früh unten war, ja.
Genau, und dass sie dann da 15 Ansichten brauchen, weil ich hatte mir ja schon die zweite oder dritte erreicht. Genau. Da war schon klar, dass er nicht drüber war.
Ja. Wollten halt die richtige Entscheidung.
Was halt ein Thema auf jeden Fall war, weil es gerade im Spiel davor auch war. Wir haben die Strafe kassiert wegen Face Mask.
Ja.
Und im nächsten Spiel, deswegen waren wir dann beim 3. und 19 irgendwie sowas, oder 3. und noch länger, wird Kenji Bahar voll ins Face Mask gegriffen. Ja, und der Whitehead, der Christoph.
Er hatte auf jeden Fall den guten Winkel. Ne?
Stand direkt dahinter. Ja, es ist sein Raum.
Vor allen Dingen, du hast jetzt ja auch bei der Aufstellung, die wir machen mit Referee und Center Guard, der quasi neben dem Referee steht auf der anderen Seite, hast du an sich beide optimalen Winkel zum Quarterback und eigentlich darf dir sowas nicht entgehen.
Genau, und da verstehe ich halt dann Christoph Valentinovic, war halt der Whitehead, auch eigentlich recht guter Whitehead, die ganze Saison auch weg.
Ja.
Und du hast das direkt vor deiner Nase in deinem Sichtbereich, weil du bist als für den Quarterback zuständig.
Korrekt.
Ne? Und das verstehe ich da nicht. Du guckst auf den Quarterback, also Whitehead, als der Mann, der dahinter
steht. Und er hatte den Ball in der Hand die ganze Zeit. Ne? Der Ball war noch nicht weg, sondern.
Genau. Und dann kriegst du so eine Face Mask nicht mit. Da frage ich mich, was hast du gemacht?
Ja. Also das war ein dicker Patzer in dem Spiel.
Und es wäre halt auch ein Automatic First Down gewesen.
Aber zu dem Zeitpunkt, da waren wir auch schon, hatten wir eh den Lauf, aber wir hätten die Führung ausbauen können. Ne? Wir wären
nicht mit 4 and Out rausgegangen.
Ja, das ist richtig, das ist korrekt. Ja,
also dementsprechend war das Spiel entscheidend? Wollen wir die Schuld den Zebras abgeben?
Definitiv nicht.
Definitiv nicht. Denn es waren auf beiden Seiten Flaggen, die da waren oder nicht waren. Es wurden ja auch ein, zwei zurückgenommen. Also da ist alles gut. Wie gesagt, klar, es ist das Ding, du hast im zweiten hast du das Thema, da wird die Face Mask gepfiffen oder geschmissen die war nicht so deutlich.
Ja, ja.
Und dann hast du im dritten eine klare Face Mask.
Also das muss ich auch sagen, war die einzig dicke Fehlentscheidung in dem Spiel. Das stimmt. Ja. Und ansonsten waren sie tatsächlich, wie es schwierig sein sollen, recht unauffällig.
Unauffällig, genau.
Ne? Haben das, glaube ich, ganz gut im Griff gehabt. Wobei man auch sagen muss, es war auch eine recht faire Partie. Im Gegensatz zu einer anderen Partie, zu der wir gleich noch kommen. Aber das war gut für ein Halbfinale. Es war Feuer drin, es war intensiv, es war ein knappes Ding. Und es hatte am Ende leider den falschen Sieger.
Ja, 6 Penalties für 40 Yards und 6 Penalties für 70 Yards. Wie gesagt, das sind die 30 Yards, oder 30 Yards Unterschied, das sind halt viermal die, dreimal die Personal Fouls, die da reingekommen sind. Davon die einen unnötig mit dem auf Spielfeld im Weg stehen.
Ja.
Es war alles sauber, das sind kleine Dinger. Ne? Also 40 Yards mit 6 Fouls, das sind halt also Minor Fouls, also ne, 2 Zehner dabei und 4-5 Yards, ist alles ganz entspannt, aber ne, First Downs auch, 23 bei der Panthers-Seite, 15 bei uns. Davon haben die Panthers 4 durch unsere Strafen kassiert.
Ja.
Also 4 First Downs, weil wir uns die
Strafen angestellt haben. Genau, die Strafen waren zum falschen Zeitpunkt. Und dann klar, wenn du die 15 Yards hast, sind das immer automatic First Downs. Ne? Das ist immer, es tut weh. Und man kann es nicht oft genug sagen, wenn man die Disziplin nicht hat oder dumme Strafen kassiert. Passieren immer Fouls, keine Frage. Das ist in jedem Sport so. Aber wenn die zum falschen Zeitpunkt sind und die durch Unkonzentriertheit oder Dummheit passieren oder beides, dann ist das echt ärgerlich. Aber auch die, hast du schon gesagt, die waren nicht kriegsentscheidend, die Strafen. Ich bleib dabei, kriegsentscheidend war, A, waren wir zu weit weg von den Leuten in der Defense und B, war es wirklich ein falsches Playcalling, zur falschen Zeit die falschen Calls gemacht, leider. Ja. Muss ich so sagen. Aber gut, kannst du auf der anderen Seite auch sehen, dass die Panthers viel richtig gemacht haben. Die Motivation musstest du dem Wang nicht geben. Die hat er gehabt, das hast du von Anfang an gesehen. Er hat auch, glaube ich, ein bisschen gequatscht auf dem Feld teilweise.
Ja, er war da gut drauf. Er muss ja auch gegen Zuschauer ein bisschen freundlich gewesen sein.
Ja,
gut. Weswegen ich Jim nochmal schreiben muss, wir hatten ja auch im Hotel drüber gesprochen, es fehlen wieder 9 Sekunden Spielzeit.
Ich habe dir gegen gesagt, zur Halbzeit hat es gestimmt, habe ich extra drauf geachtet und da hat es gepasst. Und zwar, aber 6 Sekunden, naja, man arbeitet dran.
9 Sekunden.
9 Sekunden, naja.
Ist noch unter 10, es ist noch einstellig. Naja.
Ich habe übrigens ganz am Anfang, das war auch ganz interessant, es waren 2 lila Trikots im Stadion.
Ja,
von den Galaktischen.
Die haben
auch nicht geklatscht beim Einlaufen. Habe ich genau gesehen.
Ja, das haben sie extra gemacht.
Ja, natürlich
haben sie extra gemacht. Die haben uns gehört und haben gesagt, wir sind da. Aber wir haben drüber gesprochen, ne? Die EFA ist durch. Ob man nicht ein paar EFA-Fans beziehungsweise Football-Fans, muss man ja sagen.
Haben wir gesagt, die sind in Duisburg nächste Woche.
Herzlich willkommen. Genau, hoffentlich auch in Duisburg nächste Woche sein. Denn man muss jetzt ehrlich sagen, die Meldungen und die Forenanfragen mit ich möchte mein Ticket abgeben, die sind recht schnell gekommen nach dem
Erfolgsfans, weißt du?
Und da denke ich mir, Mädels und Jungs,
Ball flach halten,
genießt das Wochenende, genießt den Spieltag, genießt das Drumherum, genießt den Gold Bowl. Egal, ob es Rheinfire drin ist oder nicht, es wird eine Gaudi, hoffentlich auch ein paar mehr, als was die EFA hatte. Es wird halt nicht voll sein, das Stadion, das ist klar, weil dafür sind zu wenig Tickets verkauft. Es werden jetzt nicht mehr Tickets verkauft werden, weil Rheinfire nicht dabei ist.
Oh, vielleicht ein paar von paar,
eine,
vielleicht
eine gehen Handvoll, ein paar nach Polen, ne? Genau, eine Handvoll werden es mehr sein, aber es ist halt natürlich weniger, wenn Rheinfire drin gespielt hätte.
Natürlich.
Aber nichtsdestotrotz wird es mit dem Drumherum, mit dem Halftime-Act, mit dem Weltrekord, der dabei ist,
ja.
Es wird halt trotzdem ein geiles Event sein. Und genießt doch einfach das Spiel und den Sport. Das ist da das, was wir haben wollen. Klar, die Franchise ist eine Herzgeschichte.
Natürlich.
Aber genauso ist eine Herzgeschichte, American Football und guten Sport zu gucken. Und das haben wir bei dem Spiel gesehen.
Gibt dem die Kulisse, die es verdient. Es sind zwei der besten Teams in Europa, die da gegeneinander spielen im Finale. Die haben es beide verdient, da zu stehen. Es gibt einen klaren Favoriten und einen Underdog. Den hätte es aber auch gegeben, wenn wir da reingekommen wären.
Ich wollte gerade sagen, wir haben zwei Spiele gegen Wien verloren.
Also Wien ist das Maß aller Dinge im Moment. Aber auch die sind schlagbar. Und Genau das hat Wroclaw gezeigt, die Saison schon. Da bin ich äußerst gespannt, was daraus wird. Apropos Halftime-Act, du hast es gerade angesprochen. Wir hatten auch einen Halftime-Act im Oberhausen. Maite Kelly war zu Gast. Und dann hat sie, also ich habe es ja geguckt, dann gab es ja Werbung im Fernsehen und dann waren die aus der Werbung wieder da. Und habe ich gesagt, super, musste ich mir nicht angucken. Zack, stand sie auf dem Feld und das war noch gar nicht so weit.
Ich hab mal kurz den Plus-Kanal angemacht und habe es mir dann mal reingeschaltet.
In voller
weil ich mal
Länge?
Gucken, nee, das nicht, weil dann wurde der dann wieder zurückgeschaltet im Fernsehen. Aber ich habe zumindest geguckt, was sie so performt.
Ich habe nur ein Lied, hat sie mehr als ein Lied
gesehen? Nee, ich habe auch nur ein Lied gesehen, aber mich hat es mir gestört, dass es in Anführungszeichen live war.
Ja.
Ne? Also es ist schon schön, wenn man die Gitarre in der Hand hat, dann wäre es auch schön, wenn man die Saiten berührt.
Denn das hat man aber sieht auch, sie hat man dann sieht, irgendwann den Hut festgehalten und die Hände von der Gitarre genommen.
Ja, also das ist wirklich, dann mach es doch wenigstens richtig oder das nervt mich, diese ganze Playback-Geschichte.
Hallo, Schlager, was willst du erwarten?
Es gibt auch viele, die singen nicht. Playback an Schlager. Also
bitte,
hast du das mal gesagt?
Ja, doch. Bei Konzerten vielleicht, aber nicht im Fernsehen.
Ja gut, wenn du Fernsehgarten hast, ist immer Playback.
Nee, nicht Fernsehen, hier mit Florian Silbereisen und Co., das ist ja, auch das, alles voll Playback. Also bitte.
Das ja.
Auf jeden Fall, was mir, also das Lied fand ich jetzt, war ein bisschen langweilig, war ein bisschen mau.
Ja, ja.
Aber was mir gefallen hat, ist, es hat ja eigentlich ein bisschen zu Rheinfire gepasst, weil sie hat ja gesungen über den Mann mit der Geige.
Ja.
Ja, also eigentlich über Geiger Junior. Also
Geil und
Geiger, ich, das fand ich schon, da ist man so ein bisschen zu wenig drauf eingegangen.
Aber ich fand auch schön, Bernie wurde einmal eingeblendet, wie er die Geige mit den Lampen da dran war. Und siehe da, der nächste Pass ging sogar auf den Herrn Geiger.
Ja. Ja.
Hat natürlich gepasst. Das ist so ein kleines Gimmick oben drauf. Aber ja, wie gesagt, egal ob das gut ist oder nicht, ich würde halt nicht Playback singen an so einer Geschichte. Ja. Und
die kann nicht anders.
Ja, das ist wahrscheinlich das Thema, ne? Die Kelly-Familie kann nur im Studio oder im Bus. Aber
oder live auf dem Schiff.
Oder auf dem Schiff, ja, wo auch immer sie gerade unterwegs sind.
Oder er hat nicht auch mal ein Schloss?
War das nicht? Das haben sie immer noch, glaube ich.
Ja?
Ich glaub,
ist doch hier in Kerpen oder wo das ist?
Ja, irgendwo haben sie ihr Wohnmobil.
Irgendwo bei Köln.
Ja, da ist irgendwas.
Naja. Ja, das war das Halbfinale. Das war die Saison, Josh.
Das war die Saison.
Wir machen da mal nächste Woche oder so, machen wir da mal einen Strich drunter oder übernächste.
Ja, nächste Woche machen wir Finale.
Machen wir Finale. Also übernächste Woche, dann werden wir das mal statsmäßig ein bisschen auseinandernehmen, was uns grundsätzlich
gefallen hat. Da gibt es wieder Folgen mit weniger Zuschauern, weil alle meine Stats nicht hören wollen.
Ah, komm. Ich locker die ein bisschen auf und sage dir, dass manchmal Stats auch lügen. Ist so. Es war wirklich schade und Oberhausen, du hast es schon gesagt, ich möchte nicht, dass da jemals noch ein Spiel stattfindet mit Rheinfire.
Nee, fahren wir lieber nach Krefeld oder
Bochum.
Also die haben auch schöne Bochum Stadien.
Bochum ist ein schönes Stadion, muss ich sagen.
Hat mir gefallen. Nee, Oberhausen, bitte
Nein,
nicht nochmal.
Brauchen wir nicht mehr. Wir haben es jetzt bewiesen, dass wir da nicht gewinnen können. Ja. Und deswegen, liebe Rheinfire Neue Gesellschaft, aber dazu kommen wir ja gleich.
Ja.
Bitte nicht mehr Oberhausen. Irgendwo anders, ist mir egal, aber nicht mehr Oberhausen. Ja. Wollen wir sportlich erstmal noch weitermachen, bevor wir zum Ganzen drumherum kommen?
Ja, ich würde jetzt den Weg durchmachen, sportlich, und dann hinten raus, dann nochmal das Organisatorische.
Dann kommen wir zur EFA.
Ich würde das andere
Spiel. Oder das andere Spiel
machen. Da kannst du einmal kurz zum Beispiel. Ich finde interessant,
drüber also, wischen, wie es die Wiener mit genau, London getan
haben. Die Vienna Vikings haben gegen die London Warriors gespielt. Ich sag mal kurz, zur Halbzeit stand es 55-20. Und Endstand 71-34, also da ist nicht viel passiert. Interessant ist, der erste Rushing-Touchdown ist passiert im dritten Quarter. Und der letzte im vierten Quarter war auch noch schon ein Rushing-Touchdown. Alles andere waren Pässe. Also dementsprechend Carl Lyles, 4 Touchdown-Pässe, 289 Yards. Ben Holmes mit 338 Yards und 7 Touchdown-Pässe. Damit hat er gleichgezogen mit deinem Hallodri auch.
Ah nee, also diese
Der hat ja letzte Woche seinen Rekord
hatte
gemacht.
Hatte Jadrian nicht auch mal 7 Stück?
Der hatte auch mal 7 in einem Spiel. Aber da siehst du halt den Unterschied. 687 Total Yards auf Wiener Seite zu 388 Total Yards auf Londoner Seite. Was auch schon viel ist,
aber über 600 Yards, das muss ich mir vorstellen.
Ja, davon 500 zu 280 und 134 zu 108. Und Penalties 29 zu 30. Also Yards, das ist mal
das ist gut.
Eine Disziplin.
Das ist verdammt gut.
4.561 Zuschauer im Wiener Sportclub.
Damit übrigens auch mehr als im Finale der EFA.
Und auch wieder gut ausgebucht. Also das ist halt durch die Bank weg, haben sie den Schnitt von 400.000, glaube ich, geschafft.
Ja.
Also da durchweg das Stadion war voll gemacht. Ansonsten 31 zu 19 First Downs. Ist halt klar bei den Stats. 137,0 ist das Quarterback-Rating. Nicht von Ben Holmes. Vom Herrn Ruder mit 8 Attempts und 5 Completions. Dann hast du Yannick Meyer, da gab es wohl einen kleinen Flieflicker, mit 158,3 Quarterback-Rating. Ein Attempt, ein Completion über 82 Yards. Das muss er auch erstmal schaffen.
Oh, nicht schlecht.
Das ist natürlich
viel Yards auf der Catch, ja.
Aber auch 158,3 Quarterback-Rating, Ben Holmes mit seinen 26 Attempts
einfach completion. Ja, und 7 Touchdowns halt. Ne?
Und Carl Lyles 114,2. Also auch da.
Es war ein offensives Feuerwerk quasi. Ja. Also ein Passing-Feuerwerk. Gut, hat sich die Defense von den Wienern vielleicht auch ein bisschen ausgeruht, wenn sie über 40 Punkte kassiert haben.
Also,
das können sie sich nächste Woche nicht erlauben. Nicht.
Und das ist halt interessant, Defense, wo du gesagt hast, wir haben gerade eben gesagt, dass wir, ich glaube, waren es über 70 Tackles gehabt und die Panthers über 50. London mit 38 und Wien mit 27.
Ja.
Also da war fast gar keine Defense vorhanden.
Ja.
Und das bei so einem Spiel.
Muss man vielleicht auch sagen, ne? Schongang wird dann ja auch schon schnell eingeschaltet. Wenn du zur Halbzeit schon so weit weg bist, dann wird da auch nicht mehr auf die Vollen gegangen, weil du hast ja noch ein Finale, ne? was du unbeschadet erreichen möchtest.
Ganz genau.
Ja. Ja, also, ach, Wien ist ein Finale, haben wir schon gesagt. Ja, Glückwunsch an die Wiener. Völlig verdient über die Saison, keine steht außer Frage. Und wie gesagt, auch die Panthers haben es sich verdient. Und liebe Leute, jetzt lasst eure Tickets da nicht verfallen, sondern geht da schön hin. Soll schönes Wetter werden, das ist bis jetzt angesagt.
Wir haben bei denen geguckt, 26 Grad Sonne, also mega Bombenwetter. Gut.
Also optimales Footballwetter. Kleine wissen, Party noch zum Abschluss der Saison.
Es wird eine Party drumherum geben, eine Power-Party,
habe ich gehört,
gesagt hat. Ich gehe auch davon aus, dass wieder ein paar Fans tailgaten werden. Ja. Wie das abläuft, wissen wir jetzt natürlich nicht.
Ich habe noch gar keine Infos.
Keine Infos da sind, aber auch natürlich die neuen Parkgebühren anfallen. Das war ja beim letzten Heimspiel noch nicht so der Fall. Also da müsste man mal gucken, was da noch passiert. Aber ich denke, dass die AFLE da ein bisschen was auffahren wird. Also Schaut mal vorbei. Wir werden natürlich auch da sein. Ob es in Rheinfeier-Dress ist oder als Podcaster.
Ja, wir haben ja Akkreditierung.
Wir sind nämlich akkreditiert.
Ja, gucken wir mal.
Gucken wir mal.
Aber wir haben auch anständige Tickets im Block.
Ganz genau.
Im Block M. Also wenn ihr da vorbeikommen wollt, trinken wir mal ein Bier zusammen.
Und wenn's
ich werde wahrscheinlich eins trinken oder zwei.
Ja, wenn es zu warm ist, dann gehen wir rüber auf die Presse.
Ja, dann gehen wir rüber zur Presse und trinken uns da ein kaltes Bier. Gibt es da eigentlich Bier für Presse? Weiß ich gar nicht.
Oh, meinst du das Alkoholverbot?
Weiß ich nicht. Nicht, dass wir da wir haben ja gar kein Equipment dabei, aber nicht, dass wir lallen oder so. Auf der Pressekonferenz.
Auf der Pressekonferenz haben wir rausgeschmissen. Wenn wir ein bisschen pöbeln.
Ja, und wir haben am Samstag davor sind ja die Honors
in
Duisburg. Da habe ich eine Akkreditierung für. Ich weiß nur nicht, ob ich das zeitlich schaffe, weil ich bin vorher noch auf der Messe in Düsseldorf. Da ist ja die Caravan.
Du hast doch schon ein WOMO.
Ja. Vielleicht auch bald ein anderes.
Man kann auch nicht ausstatten mit einem zweiten Womo. Der Trend geht zum zweiten
Womo. Ja, der Trend geht zum zweiten Womo. Nein, man muss ja immer die Augen und Ohren offen halten, was es so Neues gibt an Trends. Aber je nachdem, da sind wir auch schon morgens, da müssen wir mal gucken, wie lange ich da bin und wann dann die Ohren noch sind. Das weiß ich auch nicht, muss ich mir auch noch mal angucken. Aber sich das anzuschauen, das könnte vielleicht gar nicht schaden. Bin ich mal gespannt. Werden ja wahrscheinlich ein paar Wiener und ein paar Panthers und wahrscheinlich auch ein paar Rhinefire-Leute ausgezeichnet werden. Da bin ich mir sicher, dass das unter den dreien aufgeteilt wird.
Offenbar sind ein, zwei Grad diese, es gibt ja ein paar Owners für die größte Entwicklung der Saison. Da waren ja auch, Berlin und London so drin.
Stimmt.
Da gehe ich davon aus, dass vielleicht die...
Gibt ja auch so Rookies of the Year
und
so.
Genau, die kleineren Franchise auch eine Chance haben. Aber klar, bei den großen Dingern, Coach of the Year, Defense Player of the Year, Offense Player of the Year, dann wirst du MVP, von den dreien,
natürlich,
wird da was muss drin sein. Anders kann es nicht. Das ist immer so der Fall. Dementsprechend, ich gehe davon aus, dass Ben Holmes, wenn nicht der Halodri, den Quarterback bekommt, wegen den Touchdown. Wobei, Herr Wang könnte natürlich auch eine Chance haben.
Da würde ich auch eher den Herrn Wang sehen, weil der durchweg geile Stats hat über die Saison. Ja. Ich glaube, sein schlechtestes Spiel hat er tatsächlich gegen uns gemacht in Duisburg. Da bin ich mal gespannt. Also den MVP könnte der Herr Wang dem Herrn Holmes vielleicht noch streitig machen.
Dann müssen die Kommentatoren endlich nicht mehr Ben WP sagen.
Fürchterlich. Ich habe es ja nicht gesehen, das Spiel. Haben sie wahrscheinlich getan.
Ja, das machen sie immer, wenn das Spiel ist. Ich gucke mal eben nochmal spontan rein. 3000 Yards hat der Wang geworfen, 41 Touchdown, 3 Interception, 134,1 Quarterback Rating, 70,5. Das ist schon ein starkes Stats.
Ja.
Also ich gucke mal eben.
Ich glaube, im Rating ist der Holmes nicht so gut.
Genau, was der Herr Holmes hat. Muss ich mal kurz hin und her springen hier. Kurze Pause, Umziehpause.
Ich kann ja schon mal sagen, dass wir gleich noch das Finale der EFA noch hier auf dem Zettel haben. Und wir haben natürlich noch das Unsportliche, das fast gesagt, das Off the Field, das Hot of the Press, das ist noch das Thema noch. Das werden wir euch hier zum Schluss servieren.
2699 Yards, also da weniger. Ja. 33 Touchdown, 3 Interception, 137,5
auch Rating. Auch nur 3 Interception.
Ja, 137er Rating und 71% Completion.
So, man darf auch sagen, dass der Herr Wang vor dem Spiel hat jetzt nicht 3 Interceptions, jetzt hat er mehr geworfen.
Jetzt muss er mehr haben.
Der hatte vor unserem Spiel 3 Interceptions geworfen. Und 2 davon waren schon im Hinspiel gegen uns. Ja. Und jetzt hat er noch mal 2, oder ich meine, es waren jetzt wieder 2, ne, gestern.
Ja.
Das heißt, dann hat er 5 geworfen und 4 davon gegen Rhinefire. Ne? Muss man ja auch mal betonen. Und, weiß nicht, die eine war dann wahrscheinlich gegen Wien. Haben sie auch 2-mal gespielt.
Genau, entweder Wien oder war es nicht. Berlin war es, glaube ich, nicht.
Ja, aber da sind wir gespannt, was passiert nächstes Wochenende. Wie gesagt, kommt einfach, habt eine geile Zeit. Es ist das letzte große Football-Ereignis dieses Jahr, europäische Football-Ereignis, muss man sagen. Ich mag jetzt das München-Spiel nicht kleinreden, aber das letzte europäische Football-Highlight auf dem Niveau. Kommt vorbei, Football ist ein geiler Sport, ich bleib dabei. Und die EFA hatte nun schon ihr Finale. Jetzt muss ich erstmal was trinken.
Du hast dich gerade eben beschwert, dass dadurch, dass es mir so kalt draußen ist, bleibt die Dose kalt. Ich hätte nämlich fast vergessen, zum Aufnahmestand die Dose rauszustellen.
Hättest du jetzt laufen müssen, wäre dein
Problem gewesen. Weil beim letzten Mal hast du dich ja beschwert, dass die Dose schon warm geworden ist. Da hatten wir aber auch ein paar Grad mehr draußen.
Ja, Prost. So. Ah, schön.
Lecker.
Ah, wie gesagt, ich hätte auch einen Schnaps heute daran gebrauchen können, ob des Spiels gestern und der News, die uns eben erreicht haben.
Ich glaube, ich hab Whisky rum, ich habe ja das meiste hier. Du kannst auch ein Aquavit kannst
du aber doch nicht haben. Da reinschütten, das ist ja eklig. Aber mit Rum könnte ich mir das gut vorstellen. Das müssen wir mal ausprobieren. Ja, ja. Mit Rum wäre es
vielleicht. Was ich nicht habe, ist Fireball.
Ja, das ist mir.
Sowas kaufe ich nicht.
Ah, nee. Trinkt ja der Nick auch weg.
Ja. Deswegen kaufe ich das auch nicht.
Also, die EFA hatte, erst hatten sie auch ihre Honors, muss man sagen. Und wenig überraschend, fast alle Titel gingen da nach Nordic Storm. MVP ist unser lieber Herr Jadrian geworden. Comeback Player of the Year ist Tunga geworden.
Ja.
Was haben wir da noch?
Coach of the Year.
Coach of the Year geht nach München.
Ja.
Ja, und wir haben auch noch den Defensive Player of the Year, Luke Glenner. Also keiner von beiden. Und wir haben den Offensive Player of the Year, Herr Beaulieu. Ja, ja, wenig überraschend, muss man sagen.
Ja, es war klar, dass bei den Honors natürlich Nordic Storm sehr vertreten sein wird, denn sie haben natürlich auch eine starke Saison, auch letzte Saison ja auch gespielt.
Ja.
Und im Finale hatte man natürlich auch gehofft, ein spannendes Spiel zu bekommen, wie das erste Saisonspiel zwischen den beiden. Denn beim zweiten Spiel, da war ja schon alles gegessen.
Ja, ja,
und da ist
die
Schmach von Kopenhagen. Ja, also da ist Munich Ravens ja mit der B- und C-Garde angereist, ja, wo ja auch dann viele sagen, das macht den Sport kaputt. Und dementsprechend hatte die Nordic Storm natürlich auch ein bisschen Wut im Brauch, weil man vor den Fans, heimischen Fans in Kopenhagen,
ja,
kein gutes Spiel gesehen hat, sondern eine Klatsche gegenüber den Munich Ravens, weil sie nicht gespielt haben.
Wobei quasi man da auch sagen muss, hält man Nordic ja jetzt auch vor, da haben sie ja bis zum Schluss Gas gegeben. Es war ja ein Blowout.
Ja.
Und da standen bis zum Schluss Clark und Co. auf dem Feld und haben da die nun nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Das gab auch viel Kritik. Zu Recht, muss ich auch sagen.
Ja.
Das muss nicht sein. Gab natürlich auch Kritik Richtung München, aber da haben wir auch schon gesagt, das kann man verstehen, wenn man Spieler schont. Im Nachhinein jetzt muss man sagen, war das denn die richtige Entscheidung, die jetzt ein Spiel auszusetzen und sie im Finale jetzt wieder spielen zu lassen? Weiß ich nicht. Ich sage einfach, Nordic Storm war besser eingestellt als die, ja, als die Munich Ravens. Die haben ihre Hausaufgaben gemacht und zu keinem Zeitpunkt im Spiel, aber wirklich zu keinem Zeitpunkt im Spiel habe ich in Frage gestellt, wer das da gewinnt.
Nein, zum ersten Quarter stand schon 13-8 für die Nordic Storm, zur Halbzeit 28-6. Dann im dritten Quarter ausnahmsweise mal nichts passiert bei der Nordic Storm, dann schon 28-14 und hinten raus dann die 48-28 für die Nordic Storm.
Ja.
Und was halt interessant ist von den Stats her, also die sind beide ungefähr gleich. Nordic Storm mit 24 First Downs, die Munich Ravens mit 28 First Downs.
Mhm.
Dann hast du aber das Thema Fourth Downs hat Nordic 3 gemacht von 3, die Münchner nur 2 von 5. Und was ich halt sehr stark finde, Sex. Nordic Storm hat 5 Sex für 23 Yards gemacht, München 0. Also da zeigt, wie stark die O-Line war, beziehungsweise natürlich, wie stark natürlich auch Jadrian Clark wieder war.
Ja.
Denn wenn man nicht gesackt wird, heißt das, spricht das einmal für die O-Line, dass die Pocket gut steht und natürlich als Quarterback, du hast den Ball gut weggebracht.
Ja.
Und dazu die 65% Completion Rate ist okay für Jadrian Clark und 67% auf der anderen Seite. Was gravierend ist, das war aber auch schon bei den anderen Spielen so, 17 Penalties für 193 Yards auf Nordic-Seite und 16 Penalties für 155 Yards auf der Münchner Seite.
Und da muss man sagen, das hat sich München kaputt gemacht. Ich glaube, die haben 2 Touchdowns aberkannt bekommen wegen Strafen, die dann gelaufen sind vorher. War es ein Holding oder ein False Start oder Illegal Man on the Field, was auch immer. Das war schon in der, ich glaube, im ersten Viertel sogar, wo sie 2 Strafen kassiert haben, wo du gesagt hast, das muss nicht sein. Und die Einstellung war von Anfang an, hast du an der Einstellung auf dem Feld gesehen, wer das Ding da nach Hause fahren wird und wer da wirklich mehr motiviert ist und konstanter ist. Und das haben die Nordic von oben bis unten runtergespielt und ja, sind als verdienter Sieger vom Platz gegangen. Und man muss ja sagen, dass zum Schluss war das Spiel dann gegessen und das hätte Nordic eigentlich auch abknien können. Aber dann haben sie nochmal einen Spielzug gemacht und Jadrian läuft zum Touchdown.
Ja.
Also da hätte er auch kurz vor der Endzone aufs Knie gehen können, ne? Und dann wäre die Uhr ausgelaufen. Gut, kann ich verstehen, dass er sich das dann nicht, dann läuft er schon mal, ne? Ich weiß nicht, wie viele Rushing Touchdowns er gemacht hat diese Saison, wahrscheinlich nicht so viele.
Ich kann dir nur sagen, es waren jetzt 26 bei dem Play und er ist damit quasi.
Ja, da ist aber auch durchgekommen. Also ich glaube, da hat er selber nicht mit gerechnet,
ja,
da durchzukommen.
Das, als er da rechts rausgedreht hat, da war dann keiner mehr und dann läuft er durch.
Ja, ist okay und okay. Was nicht okay war, waren die Schlussminuten in dem Spiel. Das war nicht sehr sportsmanlike, um es mal so auszudrücken, von Seiten der Nordic. Die haben dann auch noch viele Strafen kassiert, auch Richtung Taunting. Also ich habe es dann noch mal gesehen, habe mir es auch noch mal angesehen. Was Jadrian und Glenn da von der Seitenlinie abgezogen haben, das war nicht nice. Das muss nicht sein. Wirklich Taunting vom Feinsten mit Gesten in Richtung Münchner Bench. Das muss nicht sein. Also da muss man auch mal ein fairer Gewinner sein. Ne? Da muss man nicht noch von oben drauf. Das war wirklich nicht schön. Könnt ihr euch ja mal angucken. Gibt es ja auf YouTube. Ist das ja frei verfügbar. Ja. Das musste wirklich nicht sein. Fand ich nicht gut. Hat kein gutes Licht drauf geworfen.
Das sagen halt auch viele, dass sie das gemacht haben aufgrund des Spiels in Kopenhagen. Aber ja, das ist egal. Unabhängig, wie ein Spiel Hinspiel war. Es gehört sich einfach nicht. Ja. Wie gesagt, auch die Tatsache, dass halt, wie gesagt, der Wang jetzt dann bei unserem Spiel am Sonntag da auch gegen die Zuschauer ein bisschen gehetzt hat. Ja,
gut.
Das gehört sich genauso wenig, weil ja, es ist Feuer drin in so Spielen, aber trotzdem muss es im Rahmen bleiben.
Ja, und gerade das so öffentlich zu tun. Ne? Ich meine, dass man sich da nette Worte sagt zwischendrin, ja, das weiß man und das passiert auch. Aber dieses so Öffentliche mit den Gesten, das war, es gab auch irgendwann mal, glaube ich, ein Taunting gegen die gesamte Bench oder so. Also da sind die alle ausgetickt dann zum Schluss. Das ist nicht schön. Also gerade in dem Finale ist das eher unschön. Und ich muss sagen, grundsätzlich war dieses Finale keine Werbung für den Football und auch keine Werbung für die Liga. Das muss man leider sagen. Hat mit damit angefangen, dass die Schiris waren nicht gut. Die waren sehr fahrig. Die haben Entscheidungen gar nicht getroffen. Dann hat man irgendwann gesehen, was machen sie denn jetzt? Was machen sie für eine Entscheidung? Ja, wirklich. Also die waren sich uneinig und dann haben sie keine Entscheidung getroffen. Und der hat sich auch ganz, ganz oft versprochen. Dann hat er sein Mikro nicht angekriegt. Das war so, wo ich gesagt habe, boah, das muss anders laufen. Gerade in einem Finale, gerade wenn du sagst, hier europäische Ebene und wir sind hier die Vorzeigeliga oder eine der beiden Vorzeigenligen, das muss ganz, ganz anders laufen. Die Übertragung war auch schlecht, muss ich sagen. Also die Bilder waren wirklich nicht gut. Hat mir nicht gefallen. Und die Kommentatoren waren richtig schlecht. Die waren so schlecht, keine Ahnung, wer das war, aber das war so Marke Schlaftablette. Also die haben dann erzählt und dann ist dann irgendwann ein Touchdown gefallen und dann haben sie auch erst 3-4 Sekunden später reagiert und dann auch nicht, yeah, sondern ja, ein Touchdown hier. Boah, ich sag so, Alter, was kommentierst denn du da? Oder ihr beide, ne? Das war gar nichts. Also Zuschauererlebnis war das nicht.
Ja, du hast es auch angesprochen. Zuschauerzahlen, hast du welche parat?
Ja, wir haben gerade eben drüber gesprochen. 4.127.
Ist jetzt auch nicht viel. Ich habe auch nur die Bilder gesehen. Wir hatten leider Besuch. Was heißt leider? Wir hatten Besuch und deswegen konnte ich nicht gucken. Und die Bilder aus dem Stadion waren natürlich auch
Es war nur die eine Tribüne offen tatsächlich. Ich habe da Chatty tatsächlich mal mitgefragt und Chatty hat das mal analysiert. Und er hat auch gesagt, im Vorfeld waren halt tatsächlich nur die Westtribüne war nur offen zum Verkauf und die Gegenseite nicht. Das hat man ja auch auf den Bildern gesehen. Auf der Gegenseite
war tatsächlich, wo die Kamera halt hinguckt.
Ja klar, wo die Kamera hinguckt. Aber du hast natürlich im Football geht die Kamera auch mal auf das andere Team und auf die andere Bench. Und da siehst du im Hintergrund, da war gar nichts. Also es war tatsächlich frei. Haben wir ja immer vereinzelt 2-3 gesessen. Keine Ahnung, Ordner, weiß ich nicht, wer da gesessen hat. Oder
Bälle zu fangen oder welche aus dem Staff
keine Ahnung,
oder
sowas. Aber auf jeden Fall wurden da keine Dingens verkauft, in den Kurven auch nicht. Und dementsprechend waren es halt nur 4.100 Zuschauer. Und das ist für ein Finale. Jetzt muss man sagen, sind wir mal gespannt, was bei uns kommt.
Ganz genau.
Da habe ich die letzte Zahl war zwischen 3.500 und 4.000 verkauft. Das war so das Letzte, was ich gehört habe. Aber nur 4.100, das halte ich für ein Finale für extrem schwach.
Ich hatte dann auch gelesen, bei Reddit hat auch einer geschrieben, halt die Fan-Experience drumherum, was passiert ist. Und die hatten dann Probleme, dass sie auch nur einen Fressalienstand gefunden haben am Platz. Und weil sie aber auch nicht mitbekommen haben, dass es drumherum halt auch eine Avenue gab, wo es dann auch Foodtrucks oder sowas gab. Das heißt, da ist auch organisationstechnisch nicht viel ausgeschildert gewesen, dass wenn du anreist, konntest du da nicht direkt hin mit dem Auto, sondern musst du woanders parken und nur wenn du rumgelaufen bist im Stadion, hast du es gesehen. Mhm. Also das war organisationstechnisch jetzt nicht ganz wohl so gut, wobei natürlich das Stadion eine schöne Umgebung ist. Ne? Also mit den Bergen drumherum ist eins der schönsten Stadien in also Europa.
Wenn du dir die Kulisse angeguckt hast, wirklich schön.
Und
wirklich schön.
Dann ist natürlich schade, wenn dann einzelne Fans so eine schlechte Erfahrung machen mit so einem Finale, weil nichts ausgeschildert ist, nicht gut organisiert ist. Da gehe ich natürlich davon aus, dass in Duisburg es besser sein wird, weil du auch näher dran bist. Ne? Du kommst ja nur durch den Haupteingang rein, außer da, wo wir halt an den Seiten, wo die Spieler auch reingehen, zu VIPs. Und dann bist du ja schon wahrscheinlich auf dem Gelände drauf. Also wo es
eine Party ist, es wird ja keine diese Premium-Economy, die wird es nicht geben. Es ist ja reines Business-Paket, was da zu buchen ist. Und alles andere sitzt ja in der Regel auf der Gegentribüne.
Ja, und dann hast du wahrscheinlich auch eine Bühne vor dem Stadion, dann auf dem Ascheplatz drumherum. Das ist alles ein bisschen kompakter. Ich glaube, es wird nicht so sein wie das letzte ELF-Finale, was in Duisburg war, wo du dann auf der Straße Events hast, weil dafür sind einfach zu wenig Karten verkauft. Das machst du nicht auf, weil damals waren es ja dann, glaube ich, über 20.000 oder was, waren so viele.
Ja, knapp 20, 25.
Irgendwie sowas waren da in Duisburg. Dann brauchst du natürlich auch mehr jetzt mit den vier vielleicht, die da kommen. Dann werden viele auch zum Spiel kommen. Es werden ein paar beim Tailgaten sitzen. Dann brauchst du eine Bühne irgendwie für 2.000 Leute.
Ja.
Dann reicht der kleine Vorplatz nicht der an der Rampe, sondern dann am Haupteingang der Ascheplatz, wo auch sonst die Feierparty war.
Da gehe ich auch von aus, dass da ein bisschen was geboten wird. Ich hoffe, dass es noch mehr Tickets werden. Dann habe ich ja eben schon gesagt, Leute, ihr geht da bloß hin. Es wird schön, habt Spaß dabei. Und ich glaube schon, dass das ein würdiges Saisonfinale sein wird. Und ich hoffe, dass es besser wird als bei der ELF, weil das war leider wirklich keine Werbung, muss man sagen. Nee. Ich habe auch gehört, gesehen habe ich es jetzt nicht, habe die Pokalübergabe nicht gesehen. Da wurden weder die Refs nochmal hervorgehoben, noch das Munich da irgendwie nochmal erwähnt wurde, sondern das war eine reine Pokalübergabe, auch wohl irgendwie in einem Pulk ganz versteckt.
Ja, was ich nur gesehen hatte, war die Übergabe vom neuen Präsidenten der EFA.
Da kommen wir gleich nochmal zu.
Herrn Markus Kuhn, der dann war so klassisch, ich übergebe die Trophäe und normalerweise geht man ja dann raus aus dem Bild.
Ja.
Und er stand dann da und wusste nicht, was er machen soll.
Hat
er
einen Trump gemacht?
Oder? Er hat ein bisschen einen Trump gemacht, ja. Es sah ein bisschen so aus, wenn er, eigentlich will ich hier weg, aber ich weiß nicht mehr, wie ich wegkomme, weil natürlich auch dann die ganzen alles Kameraleute davon war. Und die Spieler auch schon vor dem, also du standst dann in der Traube drin und warst so
Fehl am Platz. Muss ich ja sagen, das hat der Herr Izumi ja mal wesentlich besser gemacht. Er hat da einmal den Pokal überreicht und hat da ein Hackengas gegeben und
ist aus dem Bild raus. So macht das ja auch Sinn, ne? Oder du machst vorher die Ansage und sagst, hey, warte nochmal 10 Sekunden, bis ich weg bin. Genieß schon mal den Moment, aber wie gesagt, das Foto, das Video, was ich gesehen habe, das stand halt daneben und
muss ich mir nochmal angucken.
War so ein bisschen Fehl am Platz.
Ja, so viel zum Sportlichen.
Ja.
Ich habe nur eine sportliche Sache, das sage ich nur mal nebenbei. Es gab das Europameisterschaftsfinale der Frauen.
Ja.
Deutschland gegen Finnland. Es war ein glorreiches 6:0 für Finnland. Und die deutschen Damen sind Vize-Europameister. Herzlichen Glückwunsch in diese Richtung.
Ich würde sagen, was auch gut ist.
So. Und dann habe ich noch was gesehen, jetzt interessant. Preseason-Game. Buccaneers gegen die Kansas City Chiefs. Und der Herr Butker, der Kicker der Kansas City Chiefs, hat einen 69-Yard-Field-Goal geschossen.
Oh.
Zählt leider nicht. Zählt wieder nicht, weil Preseason. Aber so 69 bitter. Yards, der Herr Butker.
Ich hab nur heute gesehen, es wurden ja heute Morgen, beziehungsweise für uns in der Nacht, wurden die Kader vorgestellt und leider haben es die Deutschen nicht geschafft. Die Buccaneers hatten ja auch
einen deutschen O-Liner.
Einen deutschen O-Liner, der auch ganz schön groß ist, der Mann.
Der hat auch sehr gut gespielt, muss ich
der
sagen.
Der aber sehr schlechtes Englisch spricht, habe ich festgestellt.
Das ist korrekt.
Wurde leider freigestellt.
Ja.
Der ist jetzt im Waiver drin, also können sich andere Teams können sich holen.
Da wird auch vielleicht einer zuschlagen.
Weil das Spiel, weil was gesehen war, hat er echt gut gemacht. Also dementsprechend
schauen wir mal. Ein paar schöne Szenen gehabt.
Also man merkt, dass auch dann die Deutschen in der NFL immer mehr reinkommen, dass dann mehr Spieler mal rübergehen. Klar, auch natürlich ist IPP, was dazu gehört. Ja. Und man schnuppert der NFL Luft und hat eine Chance, dann im Practice Squad zu kommen, beziehungsweise vielleicht auch mal 1-2 Einsätze in der Regular Season zu
gewinnen. Ja, so. Off the field.
Ja.
Ist einiges passiert auch, sowohl in der EFA als auch in der AFLE. Jetzt hatten wir letzte Woche den Jim zu Gast, beziehungsweise wir waren bei ihm. Und da hat er ja schon so ein bisschen kryptisch ein bisschen was erzählt. Er hat uns auch off-mic ein bisschen was erzählt, was jetzt tatsächlich angekommen ist. Er sagte, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, so im Vorfeld sagte er, glaub mal nicht, dass ich jetzt hier eine Woche in Düsseldorf rumhänge, nur wegen dem Spiel in Oberhausen am Sonntag. Er hatte da noch anderes zu tun. Und die Meldung kam heute.
Ja, live, fresh off the press. Die ELF, die AFLE übernimmt den größten oder wird der größte Anteilseigner von Rheinfire.
Ja.
Jetzt ist die Frage, also ist gerüchteweise gab es schon mal ein Angebot, was der Herr Krone aus München den Rheinfire-Owner angeboten hat, was damals abgelehnt wurde. Und jetzt muss wohl das AFLE-Angebot, gibt es verschiedene Meinungen, entweder besser gewesen sein als Herr Krone. Und andere sagen ja, aufgrund der schlechten Performance und auch der Liga-Zugehörigkeiten ist natürlich auch der Wert des Franchises geschrumpft und dementsprechend kriegt man weniger Geld. Das ist ja halt so. Man bezahlt den Namen auch mit. Nichtsdestotrotz ist die AFLE jetzt der größte Gesellschafter der Franchise und reiht sich damit ein bei ganz vielen anderen Franchises aus der AFLE. Denn neben den Vienna Vikings, Paris, London, Florenz, Berlin wohl auch, bleiben jetzt eigentlich nur noch die Wroclaw Panthers, wo die AFLE nicht die Finger im Spiel haben.
Da sitzt noch der Wurstkönig.
Da sitzt der Wurstmilliardär, dem ist das eh alles egal.
Ja.
Und jetzt gibt es natürlich getrennte Meinungen dazu. Manche sagen, man geht jetzt wieder zurück zu dem ELF-Konzept quasi und verliert so ein bisschen das Gesicht. Auf der anderen Seite, was hat die AFLE natürlich jetzt gerade gemacht und auch in Berlin gemacht? Die Schulden beseitigt.
Ja.
Sowohl, und das haben ja viele vielleicht auch nicht mitbekommen oder doch mitbekommen, Rheinfire war und ist pleite.
Ja.
Und wer sich auch überlegt hat, warum das erste Spiel gegen London war es, ja?
Ja.
Warum das so kurz vorher noch auf der Kippe stand. Man war nicht zahlungsfähig.
Ja.
Man konnte oder man hätte diesen Spieltag nicht spielen können.
Ja.
Und das hat sich natürlich auch durch die Saison gezogen, weil man mit keinen 5000 Zuschauern ein Riesenloch reinzieht in die Kasse. Und das machst du bei 5 Heimspielen oder 6 waren es ja. Das eine war aber.
Ja. Ne? Wobei das eine dann in. Gar nicht war, das war das London-Heimspiel auf Mallorca.
Auf Mallorca.
Ja, waren 6, ja.
Und du machst halt miese. So.
Ja.
Und bevor du den Karren wirklich in Sumpf fährst und findest einen, der hinter dem Konzept Liga steht. Also es ist ja das, was die AFLE möchte. Die AFLE möchte europäischen Football, semi-professionellen, professionellen Football in Europa. Jim hat es ja auch gesagt, ne, die wollen
die
Leute anfüttern, dass dementsprechend auch deutsche oder europäische Coaches, Manager nach und nach den Job übernehmen können und dass halt nicht die Amerikaner mit drinstehen, sondern dass man ein ähnliches Konstrukt aufbaut. Wir haben darüber gesprochen, du brauchst natürlich Kohle.
Ja.
Und Kohle bekommst du halt nur, indem du auch wen hast, der Kohle geben kann. Das war jetzt nicht der Fall bei den Franchise. Und jetzt hast du natürlich die Liga mit dem Family Office, wo viel Kohle im Hintergrund drinsteckt. Und so ist es dann auch nicht verwerflich, dass die AFLE sich Anteile an den Franchises holt, einfach aber auch nur, um den Ligabetrieb am Laufen zu lassen.
Ja.
Wie das dann jetzt aussieht für nächste Saison, ob es vom Niveau her besser wird, werden die Franchises früher announced, was da ist, soll ja noch was kommen da.
Ja.
Müssen wir gespannt sein. Auf der anderen Seite hat es natürlich das Geschmäckle, ELF, du hast wieder eine Liga, die überall ihre Finger drin hat.
Ja, wobei ich da jetzt sagen muss, und jetzt müssen wir da echt unterscheiden. Viele haben ja jetzt schon gesagt, ich habe schon die ersten Kommentare gelesen, das entwickelt sich in Richtung ELF. Da hatten wir da genau das Gleiche, wo der ZK seine Finger überall drin gehabt hat. Und jetzt ist es eben die AFLE in Form von dem Herrn Lumsen und dem Herrn Nagel. Hört euch noch mal genau an, was Jim letzte Woche gesagt hat. Ich glaube, mit den Infos, die wir jetzt haben, kann man da noch mal ein paar Mal zwischen den Zeilen lesen. Das, was die AFLE möchte, was sie sich auf die Fahne geschrieben hat, ist, hier ein Konstrukt zu bauen. Und zwar ein Konstrukt, gespiegelt mit an der NFL, dass alle Teams die gleichen Voraussetzungen haben und gleich arbeiten. Man arbeitet in der Woche zusammen an dem Konzept Liga, an dem Konzept AFLE, und zwar alle Franchises gleich beteiligt und steht sich am Wochenende sportlich auf dem Platz gegenüber. Ja, das Sportliche bleibt weiterhin in der Hand der Coaches und natürlich auch des Front Offices. Da wird da nicht reingefuscht, sondern die treffen noch ihre eigenen Entscheidungen. Was aber die AFLE erwartet, und das muss man auch so klar sagen, ist, die Übernahme dieses Konzepts. Die Übernahme des Konzepts, so sieht ein Front Office aus, das ist die Aufgabenverteilung, so wird gearbeitet und so musst du arbeiten, damit du langfristig erfolgreich bist. Die Liga gibt dir die Chance dazu, hält dir finanziell den Rücken frei, haben wir jetzt gesehen. Berlin rausgekauft, Rheinfire rausgekauft, haben viele, viele Dinge vorfinanziert. Jedes Team kriegt ja seine Anschubsfinanzierung davon, den 300.000 noch was, jedes Jahr. Und damit müssen sie wirtschaften. Und ich bin mir sicher, dass was die AFLE versucht, man muss ja sagen, fairerweise, es ist ein Versuch, ob das klappt oder nicht, wissen wir nicht. Aber ich persönlich halte das für das bessere Konzept als das, was die EFA da gerade tut. Weil jetzt muss man immer noch mal sagen, die EFA hat eher das Konzept erfolgreiche Franchises, kaufen die Liga oder gestalten die Liga mit. Und die AFLE ist genau umgekehrt. Da hast du die Liga und die versucht, erfolgreiche Franchises zu erzeugen, versucht, da ein Gleichgewicht zu schaffen. Und das hast du halt nicht, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, wie es in der EFA jetzt gerade ist.
Und natürlich auch ein Thema natürlich Salary Caps, Budgets. Jetzt hat man natürlich auch gerüchtemäßig schon gehabt, dass Nordic Storm ja auch schon pleite war. Die haben ja auch schon am Anfang der Saison sich
das Gerücht hält sich hartnäckig.
Diese Sicherung, die jede Franchises in der EFA hat, schon gesichert hat. Also da die 250.000 schon geholt, weil sie sonst nicht zahlungsfähig gewesen wäre. Und jetzt hast du natürlich auf der anderen Seite eine Liga, da ist Kohle ohne Ende. Das, was man jetzt so mitbekommt, scheint zu sein, weil sonst würdest du Berlin nicht innerhalb von ein paar Tagen aus der Insolvenz kaufen können. Du kannst jetzt nicht Rheinfire aus der Kurzvor-Insolvenz. Irgendwo muss die Kohle herkommen. Natürlich. Ja, das ist halt so. Vielleicht ist auch ein bisschen fragwürdig, wer da im Hintergrund ist oder was da als Sponsor noch da drin ist. Aber du hast die Kohle und du brauchst die Kohle. Man hat es in der ELF ja auch gesehen. Klar, das ist ja die Misswirtschaft von ZK, das ist selber
hinterher. Ja, aber da war halt keine Kohle dahinter.
Genau, und er hat noch Geld rausgezogen und das hat in 5 Jahren nicht funktioniert.
Ja.
So, und du hast jetzt ein Konstrukt, wo du Geld hast für die nächsten 5 Jahre und musst dir erstmal keine Gedanken machen. Dass die Liga, wie gesagt, die Finger über mit drin hat, ist eine andere Geschichte. Es hat ein Geschmäckle, das habe ich schon länger nicht mehr gesagt,
Doch, du hast es eben schon gesagt.
Ja, ich weiß, aber es ist weniger geworden.
Ja, komm, es ist weniger geworden. Reiß dich zusammen, ist okay.
Und trotzdem ist das Konstrukt AFLE darauf aufgebaut, die nächsten 5 bis 10 Jahre einen professionellen, semi-professionellen Sportbusiness aufzubauen, nach einem Vorbild der NFL, in Ansatzweise, weil das sind natürlich viele Geldgeber da, aber Geld regiert die Welt, wie es so schön heißt.
Und
du brauchst wen mit Kohle. Und wenn du wirklich aus Amerika Leute hast, die da investieren wollen, dann musst du auch das Geld jetzt erstmal so nehmen und 2, 3, 4, 5 Jahre mitleben. Aber gut ist, dass du halt die 2, 3, 4, 5 Jahre auch was siehst.
Ja.
Denn das ist gesichert und nicht wie. Gut, die EFA hat jetzt gerade auch gesagt, ne, die werden nächstes Jahr um den London Guard ja auch ein neues Franchise haben. Kam gerade ein Posting auch parallel zu unserer Podcast-Aufnahme, dass sie sich freuen auf nächstes Jahr. Aber wie schaut es aus in Jahr 2, beziehungsweise in Jahr 3, dann in 2028?
Ja.
Ist dann noch Geld da? Kann es sein, dass die Nordic Storm immer noch kein Geld generiert hat? Hast du auch nur München, die mit dem Herrn Krone genug Geld drin haben? Ist ja auch ein Mäzen da in München. Aber dann hast du andere Franchises. Wie Prag, ist da genug Geld da? Ist Nordic Storm ist genug Geld da? Was ist mit den Musketeers? Das sind ja auch die Zahlen okayisch vielleicht. Da weiß ja auch nicht, was Jack Del Rio da reinbuttert.
Ja.
Dann musst du erstmal gucken, wie läuft die London Guard an? Das weißt du jetzt ja auch noch nicht. Das ist viele, viele Fragezeichen, die EFA da hat. Die Tirol Raiders, ja gut, die Swarovskis haben auch Geld. Das wird auch noch nächstes Jahr vorhanden sein, weil die Steinchen kauft immer irgendwer. Ja. Also,
aber du musst halt sehen, dass du ne, Unterschied EFA, AFLE. EFA, du hast potente Teambesitzer. Ja, da hängt das Geld. Ne? Also eben schon der Krone und die Swarovskis und keine Ahnung, wer da in London dahinter hängt. Aber da hast du wirklich welche, die haben das Geld. Ist aber die Frage, und da ist es ja, die wirtschaften alle selbst. Da ist kein einheitliches Konstrukt dahinter.
Und halt auch nicht positiv teilweise, ne? So, siehe Nordic Storm.
Natürlich. Und Nordic Storm ist nochmal ein anderes Konstrukt, ne?
Hatten wir
ja dann hier auch im Interview, der uns dann erzählt hat, wie das aufgebaut ist mit den verschiedenen Anteilen, die ja verkauft haben, also quasi wie eine Aktiengesellschaft. Und da musst du halt sehen, die arbeiten alle für sich. Und was passiert denn, wenn einer von denen wegbricht? hat keinen Bock mehr oder wie auch immer, dann bricht dieses Konstrukt zusammen. Denn da ist nicht eine Liga und da sind auch keine anderen Franchises, die dann dafür garantieren, dass die andere Liga oder dass der andere Spielbetrieb weitergeht. Und dann reißt dir das auf einmal ein Loch in den Spielplan so und dann hängst du nämlich da. Da hängst du da in der Verantwortung sponsorentechnisch, du hängst in der Verantwortung fernsehrechtlich, du ziehst ja andere Vereine auch noch mit runter, denen dann
ganz ein Heimspiel fehlt. Das haben wir ja auch gesehen. Also viele schreiben auch, jetzt, wie gesagt, ich habe ja auch mal noch bei Red reingeguckt, viele schreiben jetzt natürlich, die AFLE nimmt sich das Vorbild ELF und wir werden schon sehen, mit Ryan Fire wird es die nächsten Cologne Centurions, Leipzig Kings und Hamburg City
sein. Völlig anderes Konstrukt.
Glaube ich nämlich nicht. Nein. Ganz genau, es ist ein anderes Konstrukt, weil du hast nämlich Kohle und die AFLE ist interessiert daran, Geld reinzubuttern. Ne? Genau. Die ZK war nie interessiert daran, Geld reinzubuttern, weil er auch keine Kohle hatte.
Richtig.
Das ist der Unterschied zwischen der AFLE und der ELF von damals. Du kannst halt nur reinbuttern, wenn du auch Kohle hast, wenn du selber pleite bist und deine 15.000 GmbHs irgendwie versuchst, gegenseitig Steuern hin und her zu schieben. Das ist eine ganz andere Geschichte, was die AFLE mit den amerikanischen Family Office und den Sponsoren da im Hintergrund versucht.
Ja.
Und ja, wie gesagt, Geschmäckle hin oder her, wir brauchen für den europäischen Football, brauchen wir einfach Stabilität in den nächsten Jahren.
So.
Und das wird sich jetzt dann in Jahr 2 vielleicht noch nicht so deutlich, aber spätestens R3 wird sich zeigen, welches Konzept funktionieren wird. Ja. Und das wird dann leider nur das Konzept sein, was Kohle hat.
Ja.
Und du hast angesprochen, das Finale der EFA, zuschauermäßig 4.000 Zuschauer. Das ist nicht viel. So, wenn du jetzt überlegst, die ELF damals, die Finals, waren halt bis auf das in Innsbruck, in Klagenfurt, wo er auch nicht viel war, wo er auch nicht hinkommt, aber alle anderen waren über 20.000 Zuschauer da. Ja. Da will auch die AFLE hin.
Ja.
So, das heißt aber auch für Catering, sonst müssen Leute bezahlt werden. Und wenn du keine Kohle hast, kannst du nicht aufstehen. Du kannst ja auch keine Party machen, eine große, wenn du keine Kohle hast.
Ja, da muss man sich, liebe Leute, da müssen wir uns drüber im Klaren sein, wenn wir Football auf dem Niveau sehen möchten, wie wir es die Jahre hier hatten. Mit Ryan Fire wird ja immer als Vorzeige-Franchise, ne? Weil Fanbase und hast nicht gesehen.
Ja, aber
Galaxy ist auch nicht weit weg davon und die Wiener auch und München hat auch eine ganz tolle Fanbase, davon ganz abgesehen. Aber wenn wir das auf diesem Niveau halten wollen, da brauchen wir Kohle. Das kann sich im Moment noch nicht selber tragen. Die müssen jetzt das Gerüst dafür schaffen, dass Zuschauer ins Stadion kommen und dass da eine finanzielle Basis geschaffen wird. Und ich glaube, dass es ein guter Ansatz von der AFLE ist, da ein Konstrukt zu schaffen und sagen, pass auf, so wollen wir arbeiten. Wir glauben, dass das erfolgreich ist. Und wenn alle so arbeiten und wir halten euch hier finanziell den Rücken frei und wenn alle auf dem gleichen Niveau arbeiten, wir bringen euch das bei, wir wollen, dass ihr erfolgreich werdet. Natürlich will man das, damit man im Endeffekt auch was davon hat. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Aber langfristig gesehen und keine ELF, ZK-mäßig, wir gehen jetzt hier tierisch auf Expansion und haben, weiß ich nicht, irgendwann 20 Teams in der Liga, von denen gar nicht, weiß nicht, noch nicht mal die Hälfte spielfähig ist und auch nicht bis zum Ende der Saison durchhält. Und wenn die pleite gehen, dann gehen die halt pleite. Nee, anderes Konstrukt. Und das werden wir jetzt sehen, was sich da letztendlich durchsetzt. Und ich muss auch sagen, werden so ein bisschen die Krallen ausgefahren jetzt auf beiden Seiten. Ne? Jetzt haben wir heute das Statement, Ryan Fire wurde übernommen von der Liga. Wir hatten die Ankündigung der London Guard von der EFA, Herrn Kuhn als Präsidenten eingesetzt. Ja. Ich habe momentan bei der EFA das Gefühl, das ist viel Bling-Bling, viel Schein und viel, viel Außenwirkung. Klar, Markus Kuhn ist ein geiler Move, den zum Präsidenten zu machen. Ja, ob er das Zeug zum Präsidenten hat auf der Position, das weiß ich nicht. Kann ich noch nicht beurteilen.
Es ist natürlich auch die Frage, hat die EFA das gemacht, einfach um mit der AFLE gleichzuziehen?
Genau.
Du hast natürlich so mit Jim Tomsula einen Präsident, du hast mit dem Nomi natürlich auch einen starken Mann als Commissioner da drin. Ja. Es sind Persönlichkeiten und du musst natürlich dann gegenhalten und dann kriegst du Markus Kuhn klar. Wie viele sagen natürlich, er hat den Kontakt zu RTL.
Ja.
Dementsprechend kann es sein, dass RTL vielleicht auch die EFA überträgt, muss man auch sehen, wobei der Herr Krone ja auch da vernetzt ist.
Ja.
Und was man halt nicht vergessen darf, das hatte Jim ja auch bei uns am Mikrofon gesagt, das, was für viele Franchises das Bottleneck war oder warum es denen schlecht ging, waren halt die Misswirtschaft aus der ELF-Zeiten. Das heißt, das, was Berlin die letzten zwei Jahre zu schleppen hat, mit dem Stadion, das ist eine Berlin-Geschichte.
Ja.
Soll jetzt auch besser werden, wobei das Stadion man kennt es im Flughafen, ob es pünktlich da ist. Nichtsdestotrotz sind das immer noch die Probleme aus der ELF. Und jetzt fängst du bei Null an. Jetzt bist du quasi eine neue Franchise aus Berliner und Rhein-Fair-Sicht. Musst nicht über das, was interessiert mich das, was die letzten Tage passiert ist. Denn du kannst wieder unbedacht gucken, was machst du in der Zukunft. Du fängst jetzt wieder bei Null an. Wie ist der Status quo? Und das funktioniert in der EFA halt nicht, weil der Pot ist halt auch endlich. Jede Franchise hat da zwar reingebuttert am Anfang, um in die Liga zu investieren und da Stabilität zu machen, aber wenn zum Beispiel Nordic Storm schon wieder die 250.000 Sicherungen rausgezogen hat, vielleicht geht das ja bei den anderen Franchises ja genauso in die Paris oder sowas, weil da keine Zuschauer sind.
Ja.
Dann wird dann irgendwann das Geld, ohne dass du mehr reinbutterst, da schlecht. Dann
nämlich, genau.
Und das ist ja das, was bei Rhinefire jetzt auch das Problem war. Ja. Es waren Leute im Hintergrund und die mussten, es gab die Erhöhungen, dann gab es die Gesellschaftsänderung, die da im Hintergrund war. Da musste wieder Geld reinbutter. Dann hat das Geld auch nicht ausgereicht. Dann hast du die Zuschauer, die da wegfallen. Ja. Das funktioniert alles nicht, wenn du keine Kohle im Hintergrund hast. Und die einzige Liga, die wirklich Kohle im Hintergrund hat, ist leider aktuell die AFLE.
Na, leider finde ich gar nicht.
Ja, leider nicht, aber ne, es ist so, dass halt die AFLE das zukunftssicherere Konzept fährt.
Finde ich auch. Die steht auf rein finanziell die auf sichereren Beinen. Ob das Konstrukt so erfolgreich ist, wie gesagt, das müssen wir noch sehen. Das wissen wir nicht. Das weiß auch die AFLE nicht. Sie hofft es. Das weiß aber auch die EFA nicht. Die hofft auch, dass das in Ordnung ist, was die da treiben. Wir werden es sehen. Fakt ist, wir werden nächste Saison 2 Ligen sehen.
Ganz genau.
Die werden definitiv, es wird keinen Merger geben. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob die ein oder andere Franchise da irgendwo hinwechselt. Wenn irgendwas wechselt, dann eher von EFA in AFLE. Umgekehrt wird das nicht passieren.
Ich glaube auch nicht dran.
Es wird noch neue Franchises geben. Ob diese Franchises in der AFLE andere ersetzen oder ob die zusätzlich kommen, wissen wir noch nicht. Jim hat angekündigt, es wird zum Finale am Gold Bowl wird etwas announced oder diverse Dinge announced. Da können wir auch noch mal gespannt sein. Ein dickes Paket haben wir jetzt heute gekriegt. Und bei uns bleibt natürlich die Frage, wie es bei Rhinefire weitergeht. Wer macht der Daniel weiter als Geschäftsführer? Ja, nein. Wer steckt jetzt wirklich dahinter? Wie sind da die Mehrheitsanteile? Wurden da einige komplett rausgekauft oder wurden nur jeweils Anteile verkauft, sodass die AFLE da den Mehrheitsanteil hat? Das wissen wir nicht. Das steht
ist Status aber ein bisschen, jetzt. Ist ein bisschen schnell, nicht. Weil wir konnten noch nicht ins Handelsregister gucken.
Ja, da wird es noch nicht drin stehen.
Tage. Ne? Genau. Aber sobald wir da die Info haben, kriegt ihr natürlich alle News dazu. Und dann sehen wir mal, wer rausgegangen ist, wer ist reingegangen, wer hat das Paket übernommen. Ist die AFLE komplett drin? Wie gesagt, sie haben nur geschrieben, dass sie der größte Gesellschafter ist. Das heißt, es sind noch andere drin als Gesellschafter, weil sonst würden wir sagen, sie sind 100%.
Ja.
Dementsprechend schauen wir mal, wenn es im Handelsregister eingetragen ist, wie dann wirklich die Konstrukte aussehen. Und bis dahin Füße stillhalten, Tickets kaufen, Gold Bowl am Samstag und genießt das warme Wetter. Sonntag ist es ja.
Ja, Sonntag. Und ich finde, sehen wir uns am Sonntag. Und ich finde, selten hat dein Ausgangsspruch so gut gepasst wie heute.
The fire is back.